Paul's Guitar Cast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.
Alright, die nächste Folge von eurem Lieblings-Gitarren-Podcast, den einzig wahren Guitarcast, den es natürlich in Deutschland gibt, Paul's Guitarcast, wieder aktuell im wöchentlichen Rhythmus, ihr könnt es kaum glauben, da ich so schlampig in den letzten Wochen einfach war, weil ich mich irgendwie nicht um Leute gekümmert habe und so weiter und so fort, aber letzte Woche habt ihr den Nils vom Vomitid gehabt und ich war sehr fleißig und habe sehr viele Leute angeschrieben und deswegen geht's in dieser Woche direkt weiter und ich freue mich sehr, dass ich den David Schneider von den Butcher Sisters für heute am Start habe. Hi David.
Haha, hallo. Ja.
Wie geht's dir? Ist ja nicht so, dass wir gerade schon irgendwie die ganze Zeit gequatscht haben, so jetzt müssen wir voll faken, so das ganze Gespräch für die Leute.
Ja, mir geht's immer noch ganz toll, ja, mir geht's immer noch gut. Dir auch, ne?
Denke ich. Ey, mir geht's auch fantastisch. Wir haben ja einen sehr langen Arbeitstag heute gehabt, ne? Du hast bis gerade noch Unterricht gemacht und so weiter und so fort. Und ich habe auch noch Gitarren heute verschlimmert, besser bis zum geht nicht mehr.
Was für welche?
Was war denn heute? Ich habe heute so eine alte Hoya, so eine Telecaster-Verschnitt, die schon, wie gesagt, uralt war, musste ich neu bondieren für einen Kunden. Und es war ein Abfuck des Todes. Hat gar keinen Bock gemacht.
Wie macht man da die Bünde raus? Ich habe da keine Ahnung.
Ja, also du machst halt, also Refret ist halt immer Bünde einmal komplett raus, Griffbrett einmal so gut es geht abrichten und dann natürlich neue Bünde nach Kundenwunsch dann rein. Und der Kunde wollte unbedingt diese dünnen Narrow-Tall-Bünde haben, die du so auf alten Strats zum Beispiel auch drauf hast. Und boah, die verarbeite ich unglaublich ungerne. Stehe ich nicht so richtig drauf. Und das Krasse war bei der Pfanne, dass die eigentlich so wenig Griffbrett nur noch hatte, das war fast nur noch Furnier. Also das heißt, ach, du krass. Konntest da jetzt nicht mehr viel abschleifen, sondern konntest einfach so ein bisschen mit ganz feinem Schleifpapier so ein bisschen ein paar Grate noch rausziehen, ein paar Schleifspuren rausziehen, weil sonst wärst du auf dem Maple Neck gewesen.
Ja, kriegt man die Bünde einfach so leichter raus?
Ja, also du machst das letztendlich so, du nimmst nimmst den Hals in dem Fall ab, da ist es immer leichter, wenn du den Hals abnehmen kannst, packst du die auf den Werkbank, dann nimmst du einen Lötkolben, machst die Bünde einmal so ein bisschen heiß, weil dann löst du, wenn die verklebt sind, den Kleber noch so ein bisschen und dann hast du nicht so viele Ausreißer am Griffbrett, wenn du halt die Bünde quasi rausholst, weil du nimmst dann Stemmeisen und einen Hammer und dann hämmerst du die so leicht raus und dann ziehst du die quasi wie so einen wackeligen Zahn quasi dann einfach so zu einer Seite hinweg. Okay,
ja. Und dann wieder Kleber drauf und wieder rein.
Prinzipiell schon, dann hast du halt den Bunddraht, der ist halt länger als das Griffbrett so, ne? Und dann nimmst du quasi, ich habe eine Presse dafür, guckst, welcher Radius das ist, Sekundenkleber quasi einmal in die Nut, also in den Schlitz, wo der Bundschlitz ist, Bünde einmal reinhämmern und dann mit der Presse einmal so, dass die auch wirklich vernünftig abschließen. Wenn alle drin sind, dann hast du so eine Abknipszange, damit du die einmal ablenkst und dann fängst du quasi an, die immer links und rechts im Bass- und Diskantbereich quasi so abzulängen mit einer Feile, dass die schön smooth irgendwann werden. Ja, und dann musst du die Dinger einmal komplett abrichten, neu verkronen, die Bundenden dann noch schön smooth machen mit einer Dreiecksfeile, alles aufpolieren, Griffbrettöl und Setup machen, fertig, neuer Sattel drauf und dann ist der Kunde gut 300 Euro los.
So. Ja, aber geil.
Ja, genau. Ja. Und das ist halt immer so ein Ding, es gibt halt Gitarren, das macht unglaublich viel Bock und bei manchen, bei dieser Hoya heute, ey, die hat mich so viele Kraft und Nerven gekostet, dass ich gar keinen Bock mehr hatte so. Und deswegen dachte ich mir so, als ich fertig war, ey, zum Glück bin ich jetzt fertig. Und heute war so ein Tag, kennst du das, wenn du immer so, kannst du mal eben Sachen machen musst für Leute, die sich dann ankündigen so, ja, muss bis morgen fertig werden, kannst du mal, und ich dann immer so, ah ja, komm, machen wir.
Ja, das, Gott sei Dank hast du so viel Nachfrage.
Das stimmt. Ich will mich gar nicht abfacken. Ich freue mich halt immer so, ne? Aber ist trotzdem.
Nicht schon wieder Leute, viel. Die wollen, dass ich für sie arbeite. Mist.
Genau, ich sag immer zum Karma so, wenn jemand reinkommt, oh fuck, Kunde droht mit Auftrag. So, dann ist dann immer sofort so in diesem Modus so, oh Gott, haut ab. Aber ey, besser zu viel als zu wenig, so um Gottes Willen. Deswegen.
Jetzt fühle ich mich doch dumm, dass ich keinen Ständer genommen habe.
Ey, du kannst dir immer noch einen holen.
Das mache ich jetzt auch.
Das ist kein Problem. Ich überbrück das in der Zeit.
Du kannst pfeifen oder ein Lied spielen.
Ich zähle in der Zeit, ich sehe im Hintergrund Davids Arsenal an Gitarren. Schade, dass es kein Videocast ist. Holt jetzt gerade den Ständer natürlich raus. Man könnte jetzt auch echt ganz, ganz dämliche Witze immer mit Ständer und so machen und holt ihn raus und bla, bla, bla. Ich klemme das jetzt einfach. Das ist ja hier, das ist ja ein Erwachsener-Podcast so. Und deswegen, den infantilen Humor, den lassen wir noch weg. Nee, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Guck mal, das sieht doch schon gut aus.
Ja.
Ich schneide ja auch nicht, das wollte ich auch nur sagen. Es wird jetzt immer umgeschnitten, klar, ungefiltert. Weil sonst wäre es ja ein bisschen langweilig, weil sonst ist das ja wie so ein Radio-Interview und das haben wir ja nicht, sondern wir haben jetzt gleich hier, wie heißt es? Super.
Ey, lalalala. Ja, ist immer noch. Sieht viel besser aus. Immer noch gut. Immer noch gut. Ja. Ah, so, ja, noch besser. Ja, ich fühle mich, als wäre ich nah genug dran.
Ey, das hört sich gut an. Ich muss ja jetzt hier für die Leute da draußen sagen, so, warum habe ich denn David Schneider mir im Podcast eingeladen und ich schubs den Typ hier jetzt mal direkt ins kalte Wasser. Für die Leute da draußen, spielt bei den Butcher Sisters und der Typ kann echt Gitarre zocken. So, und danke. So, das wäre bitteschön. Und jetzt kannst du auch mal, der kann wirklich Gitarre zocken. So, und ich sag das nur, also ich höre das ja, ne? Und wie heißt es? Will natürlich wissen, David, warum kannst du denn so geil Gitarre zocken? Wie ist das denn alles gekommen? Erzähl doch mal.
Ach, ich glaube, das waren diese langen Nächte als Teenager, wo man nicht schlafen wollte, sondern einfach irgendwie die Motivation hatte zu üben. Ich hatte tatsächlich einfach super viel Bock da drauf und dann eine sehr starke Motivation, als ich gemerkt habe, dass ich das gut kann, so von Natur aus. Dann da zu üben, weil ich halt gut gemerkt habe, wenn du übst, machst du sehr schnell sehr viele Erfolge und dann hatte man sehr schnell diese Motivation, sehr, sehr gut zu sein und das hat mich irgendwie immer angetrieben, deswegen habe ich immer geübt und es hat immer irgendwie funktioniert und ja,
genau. Wie alt bist du denn, wenn ich fragen darf?
Ich bin dieses Jahr... Habe ich also die Zahl vorne dran gewechselt.
Also lass mich raten, das heißt, ich würde es mal sagen, du bist noch junge und frische 30 geworden dieses Jahr.
Nee, 20. Ja, 30. Ja.
Guck mal, bist 3 Jahre älter als du, also
Gott sei Dank.
Hast dich gut gehalten, alles gut. Oh. Und ich hab auch diesen Struggle. Wir haben ihn alle, ne? Wir wollen alle nicht, dass die Zahl wechselt. All die 20-Jährigen oder mit 20-Jährigen, die gerade zuhören, wir beneiden euch natürlich um euer Alter, aber es ist am Ende nur eine Zahl so, ne?
Es ist nur eine Zahl, ja, das stimmt.
Wann hast du denn angefangen zu zocken oder wie bist du mit Gitarre eingestiegen?
Ja, mit 9 mit der klassischen Gitarre und dann mit 12 mit der E-Gitarre.
Bei mir war das damals der Highlight-Moment. Ich habe ein Interview damals mit Tom DeLonge oder DeLone oder DeLong, wie auch immer, der Typi vom Linkwa Editu gehört. Und der hat im Interview gesagt, so, yo, mein Paps hat mir irgendwie von einer Müllhalde, hat er eine Gitarre gefunden, hat ihn die mitgebracht und hat angefangen zu spielen. Und dann dachte ich, ey, wenn der das kann, kann ich das auch. Und dann habe ich so eine alte Phoenix Telecaster damals über einen Bekannten von meiner Mom halt dann bekommen. Und das erste halbe Jahr, als ich die Gitarre hatte, stand die erstmal bei mir nur in der Ecke rum, weil ich da auf gar nichts gebacken bekommen habe. Da warst du wahrscheinlich mit Klassikgitarre, mit Unterricht wahrscheinlich auch, ne? Gehe ich mir davon aus, oder?
Ja, ich hatte, ja, Tatsache, ja, habe ich dann gehabt, ja, auf jeden Fall. Ich habe aber vorher auch, zum Beispiel, ich habe 7 Jahre Blockflöte gespielt, sehr erfolgreich auch davor. Ich glaube, mit 5 habe ich angefangen mit Blockflöte, bis ich 12 war, dann war es irgendwann, ja, genug.
Ja, gut, das ist Special Interest, so die Blockflöte.
Ne? Ja, aber das war so ungefähr das ähnlich, so vom Vorgehen her irgendwie gleich, weil die Blockflöte ist jetzt für mich im Nachhinein vielleicht schon auch ein attraktives Instrument, aber so jetzt aus allgemeiner Sicht und auch in der Jugend ist es definitiv kein cooles Instrument, aber wenn man dann merkt, dass man das irgendwie kann, und das, was man da macht, funktioniert, dann hat man irgendwie doch irgendeine Motivation, da damit was zu machen. Das war dann auch bei der Blockflöte tatsächlich so. Wenn du es halt dann doch irgendwie spielen kannst, dann machst du es halt doch.
Natürlich, wenn er halt drin ist, dann ist das, ey, gebe ich dir völlig recht so, ne? Also ich meine, ich habe auch mal, wie dann alle, irgendwie haben alle mal mit Keyboard angefangen so, aber auch nicht so richtig. Und ich bin dann direkt irgendwie mit der E-Gitarre eingestiegen und das, ich weiß noch, ich hatte die irgendwann diesen Highlight-Moment, wenn du wenn du den ersten Akkord irgendwie spielen kannst, den ersten Power-Akkord und das klingt dann auch mal ein Verstärker.
Genau.
Das hat für mich wirklich Welten eröffnet. Es war so krass, ne? Das ist ein unbeschreibliches Gefühl gewesen.
Da hat man dann diese Rockstar-Momente für sich ganz allein und denkst, boah, das klingt ja genauso wie bei und jetzt auf der Bühne und oh, ja, genau dasselbe. Wenn man dann in der Jugend noch so schöne Fantasien hat und die irgendwie dadurch noch ausleben kann, das ist schon...
Oh, ey, ohne Scheiß, ich werde gerade so melancholisch und so sentimental. Ich erinnere mich auch gerade wirklich so an meine Teenie-Zeit. Ich habe dann auch Unterricht dann halt gehabt. Du hast wahrscheinlich auch, hast du E-Gitarre-Unterricht dann auch nachher gehabt? Oder,
Ja, aber ja.
Aber war nicht so.
Sagen wir mal, es war jetzt kein Unterricht, der mich als an der Gitarre, glaube ich, sehr viel weitergebracht hat oder technisch oder auch musiktheoretisch, sondern ein Unterricht, der mich so kreativitätsmäßig und vom Hören her und sowas viel weitergebracht hat, wo ich im Nachhinein sagen muss, es war, glaube ich, vielleicht sogar genau das Richtige und viel wichtiger.
Okay.
Verstehen. War eine andere Art von Musikunterricht. Das war jetzt nicht so, wie man sich's vorstellt. Das war alles ein bisschen entspannt und so ein bisschen mal hier, mal da. Viel davon war einfach nur, ich spiele dir was vor, spiele nach. Ich hatte übrigens auch mit Manuel Renner zusammen Gitarrenunterricht, weil wir eigentlich so Kinderfreunde sind. Also der andere Gitarrist bei The Butcher Sisters. Und ja, das war kein so ordentlicher, strikter, guter Gitarrenunterricht, Musikunterricht, wie man sich ihn vorstellt, sondern sehr laissez-faire und ohne viel, eigentlich ohne Theorie überhaupt und einfach nur viel spielen, hören, ausprobieren. Ja, aber war, glaube ich, gut.
Aber genauso Gitarrenunterricht hatte ich auch gehabt und für mich ist das aber auch, also genau meine Vorstellung vom Gitarrenunterricht, so, weil ich habe das damals hier beim Jabba gehabt, falls du das hörst, ganz liebe Grüße nochmal, du hast mir alles gegeben und mich zu dem gemacht, der ich heute bin, was an der Gitarre halt so angeht, weil das Ding ist halt einfach, das ist so eine prägende Zeit halt und wenn du halt einen Typi hast oder die Person, die dich unterrichtet, die nimmt ja auch einen großen Einfluss einfach auf dich so, ne? Und was musikalisch angeht und ich will auch gar nicht diese Stringente jetzt haben, so, dass du jetzt halt irgendwie so denkst, boah, fuck, ich muss heute zum E-Gitarre-Unterricht. So, weißt du, was ich meine? So, du willst ja Bock darauf haben. Und das, also für mich war das immer, ich hatte das, glaube ich, 3 oder 4 Jahre gehabt so und das hat mich ultra weit gebracht, einfach auch musikalisch. Und ich weiß immer noch zum Beispiel, ich habe viele Sachen auch erst im Nachhinein gecheckt, weil ich war ultra früh in dieser Punkrock-Phase so, irgendwie sich Sachen selber halt irgendwie raushören. Dann kam halt irgendwie so Guns N' Roses, Metallica, so die Klassiker. Und der Job hat mir da mal irgendwie ein Liedsheet von Paul Gilbert gegeben. Und ich dachte mir so, wer ist das? So, ne? Und ich habe das erst viel später gecheckt, was du alles mit der Gitarre letztendlich machen kannst, wenn du dich dann auch dahinter klemmst, so, ne? Und was du dann für, also was für Welten das dann einfach eröffnet. Und wie gesagt, Gitarrenunterricht, der muss immer locker und entspannt sein, du musst Bock darauf haben und nicht irgendwie so, weiß ich nicht, dass du jetzt so durch die russische Schule gehst, so, weißt du, was ich meine, so, ne? Und ey, bloß nicht, ey.
Nee, das auf keinen Fall. Aber wenn du jetzt jemanden hast, der sehr gut ist, sehr motiviert ist und eigentlich will und Neues lernen will und so wirklich schon in die Richtung geht, wo du merkst, so, oh, der nimmt es schon ernst und dann halt demjenigen auch Input geben zu können. Und das ist genau der Punkt irgendwie dabei. Das war jetzt zum Beispiel etwas, was mir früher, glaube ich, ein bisschen gefehlt hat. Weißt du, was natürlich aber auch nicht einfach ist, wenn du jemanden hast, der bei dir im Unterricht ist und wirklich gut ist und du dann nicht selber vielleicht so gut bist, dass du jeden quasi bedienen kannst, auch wenn es spezieller wird. Mhm. Also jetzt allein, ich meine, vorhin haben wir es kurz angesprochen, aber ich war ja früher dann auch schon schnell Fan von so Leuten wie Paul Gilbert und sowas und habe dann auch den Kram geübt und gemacht und getan und ich habe das mir quasi den Großteil alles halt selber irgendwie angeeignet, weil du natürlich auch nicht jetzt einfach einen Lehrer findest, der das kann und dir das zeigen kann. Das ist so, das ist ja auch jetzt im Nachhinein wesentlich klarer nochmal für mich geworden, aber voll. Als ich dann irgendwie 14 war, habe ich halt da, glaube ich, gemerkt, wo auch die Grenzen von so einem Gitarrenlehrer sind. Auf der einen Seite, was, also von einer Person, von einem Musiker an sich, der auch unterrichtet, jeder ist ja anders und verschieden, ne? Aber trotzdem, es war, glaube ich, gut.
Ich gebe dir völlig recht, also das ist ja, ich weiß, ein guter Kumpel von mir, der Dom, der auch hauptberuflich Gitarrenunterricht gibt, der hat immer gesagt, ey, du musst als Lehrer oder Lehrerin, wenn du das einfach machst, einfach 100% besser sein als die Person, ja, die bei dir gerade Unterricht nimmt, so, ne? Und wenn du jetzt natürlich eine Person hast, die jetzt einfach sagt, ey, ich will Shredder-Musik machen, so, ich will 80 Shred machen und sowas, aber ja, du kannst 80 Shred nicht, du kannst die Anfänge natürlich vermitteln, aber irgendwann sind die Grenzen einfach da, also wenn du auf dem Level letztendlich nicht bist, so, ne? Und du kannst natürlich halt irgendwie so die grundlegenden Techniken zeigen, aber am Ende, wenn du auf Speed kommen möchtest, dann muss natürlich die Person, die dir das zeigt, entweder Kandidat, wenn die das nicht kann, ist halt schlecht, so, ne? Weil dann, aber das ist ja auch in Ordnung, du musst letztendlich ja Bock auf die Musikrichtung haben, so, ne? Und du musst vor allen Dingen, was diese Speed-Geschwindigkeit, was diese Speed-Sachen angehen, du hast natürlich irgendwann, hast du deine Geschwindigkeit drauf, aber die verfliegt, wenn du das nicht übst. Du musst da auch immer am Ball bleiben, so, ne? Einfach damit du eine gewisse Genauigkeit, damit die Synchronisation zwischen linker und rechter Hand, so, ne? Das hat Gilbert zum Beispiel auch immer in seinen Lehrvideos gesagt, die ich mega gefeiert habe, dass er immer gesagt hat, ey Alter, wenn du schnell spielen möchtest, also er hat nicht ey Alter gesagt, das wäre ziemlich witzig, ne? Aber der hat einfach so gesagt, so, ey, auf jeden Fall rechte Hand Betonung auch setzen oder natürlich linke Hand, je nachdem, welche deine Schlaghand ist, so, ne? Dass du auch die Betonung setzt. Ansonsten bist du halt so schnell wie ein Akkuschrauber, so, der einfach keine Betonung setzt, so. Und das haben auch voll viele. Viele können einfach nur ultra schnell spielen, aber haben nicht diese Betonung einfach in der rechten Hand einfach dann drin, so. Weißt du, was ich meine? Also, die hauen das dann einfach dann runter, so. Und
ja, muss ja schon halt einfach. Nicht synchron. Das ist dann die Sache.
Ganz genau, so, ne? Und dann hast du so bei, bist du ein Sweeper? Machst du das gerne?
Ja, kann ich auch. Was heißt schon gerne? Ich meine, das sind alles Techniken und es gibt immer die Zeit, die anzuwenden.
Ich kenne das, also ich bin zum Beispiel immer so, ich bin dieser Fake-Sweeper, der über gerne mal so einen Sweep vielleicht über, weiß ich nicht, so drei Lagen oder so, über drei Seiten oder sowas macht, aber nicht über das ganze Griffbrett. So, und ich fand so, das Sweepen, ich fand das immer sehr müßig, sich da drauf zu packen. Irgendwann ging das natürlich einigermaßen, aber ich kenne viele Leute, die machen es einfach nicht, also die haben es nicht in ihrer Solotechnik mit eingebaut. So, ne? Deswegen war das jetzt so die Frage, bist du ein Sweeper?
Ja, alles.
Okay, du bist alles. Okay, war das denn deine Lieblingstechnik? Komm.
Ich habe keine Lieblingstechnik. Obwohl ich jetzt natürlich sagen würde, dass ich vor allem mein Picking halt mag.
Jo.
Aber in dem Sinn habe ich keine Lieblingstechnik. Das ist alles, sind alles nur Techniken in dem Sinne, um hinterher etwas spielen zu können. Und von daher gibt es da kein besser, schlechter oder sonst was. Das ist alles für mich gleichwertig und geil und wichtig, und es gibt überall die Notwendigkeit, es entweder einzusetzen oder nicht, je nachdem, was die Musik gerade fordert oder was du machen willst. Also von daher, ich unterscheide da nicht im Sinne von, das mag ich lieber und das mag ich weniger.
Finde ich, ist eine coole Herangehensweise, weil das ist halt so, also mal ganz, ist auch immer mein Ansatz, einfach die Sache sehr pragmatisch auch zu sehen, so, ne, und einfach zu sagen, so, ey, yo, das sind die Techniken und ich bediene mich quasi dem Handwerk, was ich halt kann, genau. Und das ist quasi, ich habe für jede Situation ein passendes Werkzeug und kann das auch dementsprechend anwenden, um einfach auch das so einzubauen, wie ich das haben möchte. Punkt, fertig, aus, ne?
Genau,
das
geht ja im Endeffekt, geht's ja um die Musik und immer will ich irgendwas machen und dazu brauche ich halt irgendeine Technik. Das war's.
Ja, ich geb dir recht, man muss auch sagen, ich gebe dir auch recht, oder du hast es angesprochen, man braucht natürlich, glaube ich, auch, ja, das ist eine spannende Frage, sagst du, man braucht ein grundlegendes Talent?
Also, Talent, dabei geht es ja eigentlich um die Sache, wie die Neuronen im Gehirn verknüpft sind. Ja, ist ja immer die Frage, was ist schon Talent? Also klar gibt's das, wenn du jetzt aus der Natur der Sache heraus eine Affinität, dein Gehirn hat die Affinität dazu, in dieser Hinsicht Synapsen zu bilden, und du wurdest vielleicht schon ganz früh in deiner Kindheit damit in Verbindung gebracht und hast diese Synapsen eben schon gut ausgebildet. So, dann hast du halt schon mal einen klaren Vorteil gegenüber jemandem, der das erst später macht oder diese Synapsen überhaupt nicht ausgebildet hat, weil er noch nie damit in Berührung kam, etc. Und da gibt es bestimmt genetische Vorteile, dass das Gehirn da affiner ist in der Hinsicht, oder man wird eben früh gefördert. Also Talent gibt es in dem Sinne, gibt es ja nachgewiesenermaßen. Das macht jetzt natürlich nicht den allergrößten Punkt aus. Aber bei der ganzen Geschichte kommt, glaube ich, zum Tragen, was das Ganze dann macht, ist, dass diese Lernprozesse und alles, das geht einfach schneller. Und ich denke schon, dass jeder Mensch theoretisch das alles lernen könnte, bloß bei dem einen dauert es dann viel, viel länger und das drückt wahrscheinlich auch sehr auf die Motivation und beim anderen geht es eben viel schneller und einfacher und ich glaube, dass einfach der Punkt dann irgendwo gekommen ist, wie viel Zeit kann man investieren, um zum selben Level zu kommen und manche können die Zeit nicht investieren, um dasselbe zu erreichen wie jemand, der viel weniger Zeit investieren muss, um dann an dieselbe Stelle zu kommen. Also das ist, glaube ich, so der Unterschied zwischen Talent und Nicht-Talent oder beziehungsweise die Synapsen im Hirn sind gebildet worden oder bilden sich einfach und das tun sie beim anderen eher nicht so sehr oder Musiker.
Ja, ich glaube, wie du schon sagtest, der Faktor Zeit ist natürlich da auch mal so ein, super wichtiger Faktor in dem Sinne, wann du mit einer Sache anfängst, wie sehr du dich auch da natürlich dann auch reinkniest und wo du am Ende des Tages auch hinkommen möchtest, so, ne? Das ist natürlich auch so das Ding. Und natürlich dazu glaube ich auch, keine Ahnung, du kannst Sachen auch falsch lernen, in Anführungszeichen. Wenn du eine Sache mal falsch gelernt hast oder sowas, ist das schwierig, die auch wieder wegzubekommen. Das darf man nicht vergessen. So, das ich habe auch lange Unterricht gegeben und das ist immer schwierig. Wenn jemand zum Beispiel, wenn jemand ein Zither-Vibrato hat, sagen wir mal, also wird ja auch ein Begriff sein, so, ne? Ja, oder das quasi nur aus den Fingern, oder aus den Fingern kommt, nicht aus dem Handgelenk. Ist in Ordnung, wenn dir das gefällt, völlig in Ordnung, so, aber klassischerweise würdest du es quasi so aus dem Handgelenk letztendlich machen. Das ist aber eine Übungssache. So, wenn du es aber einmal quasi drin hast, so wie du das schon immer gemacht hast, kriegst du es kaum wieder weg, so, weil du verfällst eigentlich immer wieder so darin zurück.
Klar, das ist ja genau der Punkt, wenn da die Synapsen für diese Bewegung schon gebildet wurden.
Ja.
Die dann neu zu verknüpfen, das ist eine eklige Arbeit.
Ja, das ist so, das stimmt. Ich find's ultra geil, also muss ich sagen, weil ich bin bei voll vielen Punkten auch mal sehr pragmatisch gestrickt, so, ne? Mhm. Auch was letztendlich Gitarre und sowas angeht, so, ne? Und ich finde natürlich so, wenn ich so Fragen stelle wie, oh, was ist deine Lieblingstechnik oder sowas, ich finde das geil, weil ich finde halt Schreddermusik natürlich ultra cool, so, ne? Und ich finde Techniken ultra geil, so, und ich weiß aber auch, das kommt nicht von ungefähr. Ist halt immer ultra viel Fleißarbeit und sowas. Und wie du schon sagtest, du hast halt. Ich will das den Leuten nur manchmal nochmal vor Augen führen. Und ich meine, wir leben im Jahr 2022. Das sagt dir mittlerweile jeder auf YouTube, wie lang du was üben musst. Aber mal in Zahlen ausgedrückt. Ich meine, um auf eine gewisse Geschwindigkeit zu kommen, da reicht nicht eigentlich, wenn du eine Stunde am Tag spielst, sondern musst in deiner Jugend viel Gitarre gespielt haben.
Weiß ich nicht.
Ach.
Weiß ich nicht. Und das ist jetzt wieder, klar, musst du in deiner Jugend viel Gitarre gespielt haben. Aber, also ich erinnere mich, ich glaube, ich habe mit 14 gesagt, jetzt will ich mal so richtig, ne? Und das kannst du heute gar nicht mehr nachvollziehen, aber was man da für Lernzuwächse in kürzester Zeit gemacht hat. Ich habe vor ein paar Jahren, habe ich mal eine alte Festplatte gefunden und ich weiß, dann war ich 15 und habe da Sachen aufgenommen oder 16. Da fällt mir heute teilweise die Kinnlade runter. Ich denke so, hast du eigentlich in den letzten 13, 14 Jahren nochmal irgendwas dazugelernt? Und da gibt's auch genug andere Leute, weißt du, da hast du den Großteil irgendwie tatsächlich deiner Technik und allem irgendwie in der Jugend innerhalb von einer vergleichsweise kurzen Zeit dir irgendwie angeeignet, teilweise auch ohne zu wissen, was du da eigentlich machst, einfach aus dem Gefühl heraus, wie müsste das gehen, wann funktioniert's. Also ich glaube, das kann, wenn du Bock hast und irgendwie auch die Affinität dazu oder das Talent oder irgendwie, ja, kann das auch in einer relativ kurzen Zeit geschehen. Natürlich ist es viel Arbeit. Wir reden hier trotzdem über schon täglich und auch viel und auch innerhalb von ein, zwei Jahren. Aber da kannst du, also da machst du teilweise bei den richtigen Leuten Sprünge von den Fähigkeiten her. Das ist abstrus. Ich meine, da gibt es ja auch Leute wie damals, wie heißt der? Der Sergei Golovin, heißt der Sergei? Nee, hat er das nicht. Der Russe da, der kleine Russe, der irgendwie dann mit 12 Jahren hat er halt auch die Paul Gilbert Sachen einfach gespielt. Und dann merkst du so, klar, der Bub wird jetzt nicht angefangen haben, irgendwie mit 4 die Sachen schon zu üben. So, ja. Aber da siehst du mal, wie schnell das gehen kann, wenn man Bock hat und vielleicht auch den richtigen Lehrer und irgendwie noch das Talent und das Gespür dafür. Das heißt, das ist immer relativ. Und ich sehe jetzt ja auch in meiner Tätigkeit dann als Lehrer und dadurch, dass ich jetzt auch methodisch weiß, wie geht man am besten vor, weil ich alles schon selbst gemacht habe und so weiter, dass man auch einfach richtig und gezielt üben kann. Und das dann auch, wenn man möchte, zeitlich gesehen nicht 10 Jahre dauern muss, sondern dass du auch in einem halben Jahr super große Fortschritte machen kannst, wo du gar nicht gedacht hast, dass es geht. Und du dann vielleicht 2 Jahre später richtig, richtig krass bist. Wenn du,
voll.
Ja, also das geht auch. Aber ich glaube, viele Leute wissen einfach nicht, was es heißt zu üben. Das merke ich immer. Ne? Und das ist ja halt einfach eine wirklich neuronal, körperlich super anstrengende, intensive Sache, die meisten Leute, glaube ich, gar nicht so kennen. Weil das natürlich viele Gebiete über, das ist koordinativ, aber auf eine ganz andere Weise, dann noch verbunden mit Hören und etc. pp. Und das ist schon was, das ist neuronal gesehen vom Lernprozess her einfach schon sehr, sehr, sehr komplex. Ist natürlich machbar. Im Endeffekt sind die ganzen Sachen, die du da lernst, das ist nichts anderes, als würdest du jetzt Sportler sein. Weil es ist einfach nur Bewegung, wenn es jetzt rein um die Technik geht, die du da lernst, reine Koordination. Aber wie man das dann schafft, eben solche Bewegungsabläufe einzuprogrammieren und die dann auch solide quasi im Hirn abgespeichert zu haben und abrufen zu können und dann einfach hinterher geil spielen zu können, wie man das im Endeffekt macht und dabei nicht die Motivation zu verlieren, das ist irgendwie so der Punkt. Und das kann dann schon gut funktionieren, wenn man es.
Ich habe die Erfahrung gemacht, so war das bei mir. Du hast natürlich immer mal, du kannst jetzt jede Technik der Welt nehmen oder die du auf der Gitarre spielen kannst. Die ist manchmal alles sehr stupide, weil es geht darum, die halt irgendwie zu synchronisieren und langsam auf Geschwindigkeit zu bringen. Und du nimmst dir jetzt irgendwas raus, was relativ, ich sag mal, ich habe das immer gerne geguckt, ich habe mir irgendeine Serie oder irgendeinen Film angemacht und habe dazu Metronom laufen lassen und habe das dann quasi mal rauf und runter gespielt, so, um so ein bisschen dabei abschalten zu können. So, ne? Und klar, du machst das jeden Tag und ich habe ein Buch darüber geführt, so wie schnell sind meine BPM-Zahlen jetzt, um dazu ein bisschen auch einen Blick zu haben. Und habe dann irgendwann mal einfach mal auch mal eine Sache, jetzt nicht lange, aber auch mal liegen lassen, also weißt du, um dann auch mal so einen Fortschritt auch zu merken, dass sich irgendwann, dieses Wort Synapsen ist genau das richtige Ding, weil irgendwann haben sich diese Synapsen verknüpft und dann spielst du das wieder und merkst so, ey krass, jetzt bin ich ja viel besser, als ich das irgendwie vor einer Woche oder sowas noch war, weil da auch so ein bisschen Abstand auch dann dazwischen ist. So,
du brauchst immer, wie beim Sport auch, der Körper braucht Regeneration, um das aufzubauen, wenn du das dem nicht gibst. Also am nächsten Tag spielt sich meistens immer wesentlich besser als am Tag davor.
Voll. Ist wirklich so, ne? Und ich weiß immer, dass was das dann für Highlight-Momente waren, wenn du auch vor allen Dingen, ich sag mal, wenn da auch noch so, jetzt ist ja alles super einfach, aber sagen wir mal Mitte der 2000er, da gab es ein Programm, ich fand das immer noch mega geil, den Amazing Slowdowner. So, damit konntest du jeden Song quasi reinpacken und konntest dann einfach langsamer machen und auch teilweise auch immer dann im Pitch auch verändern, damit du die Gitarre jetzt nicht immer hoch und runter stimmen musstest. So, ne? Und dann habe ich dann quasi immer angemacht und dann hast du irgendwie, was weiß ich, irgendeinen technisch sehr schnellen Song gemacht und hast dich langsam rangetastet, um den irgendwann mitspielen zu können. So, ne? Ja. Natürlich auch 1:1. So, ne? Und wenn du irgendwann bei 100% angekommen bist, herzlichen Glückwunsch, so, dann hast du es geschafft. So, ne? Aber wie du schon sagst, es ist einfach ein ultra langer Prozess ist relativ, aber es ist ein Fleißprozess und es ist, wie du schon sagtest, wie beim Sport genauso, wenn du Leistungssportler oder Sportlerin bist, dann klemmst du dich einfach dahinter, aber es ist am Ende, diese Technikübung ist wie eine Sportübung, habe ich das immer auch verglichen, so, nicht mehr, nicht weniger, so.
Das ist einfach eine reine Koordinationsübung, du musst Bewegungsabläufe erlernen, ob das jetzt Rennen, Springen, Ball schießen oder die Gitarre mit dem Plektrum anschlagen ist deinem Körper eigentlich egal.
Voll, exakt. So, und alles andere ist dann so, ich finde auch klar, so, es ist immer eine Feeling-Sache gewesen, wie hältst du jetzt das Pleck? Keine Ahnung, da gibt's auch, jeder hält das irgendwie anders. Da gibt's, ne, also das haben mich auch mal Schüler und Schülerinnen von mir gefragt, wie machst du das denn? Ich meine so, ihr müsst das so machen, wie ihr euch wohlfühlt zum Beispiel, ne? So, wenn du zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, ich habe sehr gerne halt immer auch im Unterricht, das war immer so ein paar Challenges für die Kids, gesagt, komm, lass doch mal hier von Extreme Solo Get the Funk Out machen, so mal ganz langsam mal rantasten, so, ne, weil immer noch eins meiner Lieblingssoli ist, so nachzuspielen, und Nuno geht ja immer sehr gerne in fast, also nicht in jedem Extreme Solo, aber in diese Tapping Parts dann einfach rein, wenn er die Arpeggios rauf und runter tappt, so, ne, und dann immer so der Move zum Beispiel von, du spielst jetzt quasi Solo, Aufreißer Solo und dann gehst du in den Tapping Part, wo packst du das Pleck jetzt quasi dann hin, weil du musst ja danach das Pleck wieder benutzen, wenn du aus dem Tapping Part rausgehst, so, ne, und dann meinen die mal, ja, wo packst du das hin? Ich so, ey, das ist eine intuitive Sache, also für mich ist das intuitiv, wo ich das hinpack, und ich will euch gar nicht vorschreiben, wo packt ihr das jetzt hin, ihr müsst gucken, wo ist das praktikabel für euch, so, ne, das ist, nur weil ich das so mache, also ich kann euch jetzt quasi, ich zeige euch, wie ich das mache, fühlt sich das gut für euch an, oder guckt, wo ihr das, dass ihr das woanders hinpacken könnt, so, das ist eine Geschmacksfrage, so, ne. Mir war es immer wichtig, dass du den Leuten das auch dann quasi zeigst, wie ihr, also du gibst denen schon natürlich irgendwie eine Richtlinie, wie man es machen sollte, aber guckt am Ende, dass ihr euer eigenes Ding rausmacht, weil es muss sich gut für euch anfühlen.
Punkt. Ich denke auch immer, es gibt die groben beziehungsweise grundlegenden Sachen, die machen alle gleich. Wie beim Sport auch. Ja? Ich spiele ja auch Tennis und da gibt es auch immer ähnliche Diskussionen, zum Beispiel
wie... Du spielst Tennis?
Ja, genau.
Ah, okay, cool.
Zum Beispiel, wie jetzt bei wem der Schwung aussieht, ganz genau und bla 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 bla. Aber im Endeffekt haben sie immer eins gemeinsam. Und beim Gitarrespielen ist es ganz genauso. Bei jedem sieht es irgendwie ein bisschen anders aus. Aber im Endeffekt haben sie die groben Sachen gleich. Ja. Und jeder Körper ist anders, jeder Mensch ist anders. Bei jedem fühlt sich was anderes besser an. Und danach muss man dann auch gehen. Aber die groben Sachen, die grundlegenden Sachen sind in der Regel dieselben.
Ja.
Ey, oder meistens, also, ja.
Ich würde jetzt vielleicht mal zwei Leute rausnehmen, einen ganz besonders. Liebe Grüße an Marty Friedman. Wenn du dir Marty Friedman anguckst, wie der sein Pleck und die rechte Hand hält, denke ich mir jedes Mal, okay, das ist sehr abgefahren. Guckt euch das gerne mal an, Leute da draußen. Ja. Weil der macht sehr speziell Zach Wild auch ein bisschen, also weil die Hand so extremst anwinkeln dabei, was ich sehr abgefahren finde.
Man muss aber auch halt sagen, die sind aber auch sehr spezialisiert, ja. Also jetzt zum Beispiel Marty Friedman, der ist ja jetzt jemand, der wird jetzt irgendwelche Paul Gilbert Sachen niemals spielen. Weil es mit seiner Technik so in dem Sinne nicht geht. Genauso. Nö. Ja? Ne? Genauso ein Zach Wild, der sich halt spezialisiert hat und mit seinem einseitigen Pickslam, mit seinem Downward Pickslam eigentlich darauf spezialisiert hat, dass er ganz viel zwei Note pro Seite Pentatonik-Kram spielt und dafür ist es genau richtig. Aber was anderes hat er ja auch nicht großartig im Sinn. Aber genau bei den Sachen, die er dann spielt, das würde dann von der Technik her jeder andere genauso machen. Ja, also da hat man eigentlich dann ist man vielleicht limitiert oder hat sich selber absichtlich limitiert oder ist ja auch egal wie. Also das, was er spielt, spielt er in dem Sinne technisch eher genauso richtig und das würde jeder andere in dem Sinne im Groben auch genauso machen. Ob er jetzt noch mehr kann oder weniger, ist ja wurscht.
Ey, ich geb dir völlig recht, wo du meintest jetzt, ich glaube, Marty Friedman und Paul Gilbert haben mal für irgendeine japanische Serie, glaube ich, waren die auch mal bei so einem Lick oder Riff Wars, gab es das mal. Ja, da waren die mal so eine Sendung eingeladen, so. Wo die ja beide japanisch dann geredet haben und so, war ziemlich witzig.
Das ist lustig, und, dass sie das alle können, gell? Da hat dann jeder gedacht,
Ich habe mich das auch lange gefragt und ich glaube, der Jabba hat mir da, weil der hat mir das Video gezeigt, mein alter Gitarrenlehrer, und ich meine so, ey, warum können die alle Japanisch? So, und da meinte er so, ey, das sind, in Japan sind das Superstars, so. Ja, und ich glaube, also der, ne, gerade weil auch ich, doch, Friedman ist ja auch Ibanez Endorser, oder? Oder ist der mittlerweile bei Jackson? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, du, ich weiß es auch nicht genau. Aber der hat ja gewohnt,
auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall ist das ja der Japan-Markt. Ich meine, wenn du dir so die ganzen Mr. Big Sachen anguckst, wenn die ein Live-Album rausgebracht haben, ist das was aus irgendwo aus Japan gewesen, so, ne?
Ja, ich glaube auch.
So, und das ist ja ein Riesenmarkt. Ich musste aber zum Beispiel auch an, wo du den Vergleich gerade gesagt hast, es hat ja eine Zeit lang für ein Album Richie Kotzen bei Mr. Big ist er eingestiegen.
Ja, stimmt.
Und also eins meiner Highlight-Momente war immer noch, als ich damals mir, ich weiß, da war ich 15, 16, das Intro von Green Tainted Sixties Mind spielen konnte. So, das war dann so, wo ich sagte, ey, endlich geht das. Und da habe ich mir angeguckt, wie Richie Kotzen das spielt, weil ich kann das nur in der Gilbert-Variante. Und Richie Kotzen spielt das komplett anders. Also gleiche Töne, aber weil Richie Kotzen einfach Mr. Legato ist, so, der schlägt einmal was an und dann läuft der Rest über die linke Hand bei ihm so. Und der spielt das einfach komplett so in Legato-Style. Der tappt das da einfach gar nicht so. Und ich dachte mir dann so, okay, das wäre, ich habe es auch mal probiert, das so zu spielen. Ist nicht so richtig mein Ding, dann ist so eher, dann bin ich dann eher so Mr. Tapping. Ja. Aber das, ich gebe dir völlig recht, so jeder spielt das letztendlich, also auch wenn die Töne gleich sind, aber man spielt es dann einfach anders, weil man das sich anders angeeignet hat. So, und das muss dann so stilistisch
passen. Ja, ich denke, jeder geht so nach der Technik, die ihm liegt. Und wenn er, wenn du, so wie bei dir jetzt auch, du hast gemerkt, okay, mit dem Tapping funktioniert es für mich wesentlich besser als anders, weil das andere müsste ich mir jetzt technisch auch erstmal nochmal richtig aneignen, bis es flüssig läuft. Ja. Klar, dann gehst du nach dem, was du besser kannst. Und das Voll. Ist das Beste, was man machen kann. Man sollte immer sich danach richten, was man sehr gut kann und das am besten noch verbessern. Weil alle müssen sich irgendwo spezialisieren, niemand kann alles. Und die Zeit im Leben reicht leider nicht dafür.
Und du musst ja exakt so, und du musst ja irgendwann auch, man sagt ja auch know your limits, so, ne? Also du kannst alles ausschöpfen, aber irgendwann, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn ich mir einen Gilbert angucke, du bist wahrscheinlich relativ groß, oder nicht, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Ja. 1,90, so, dann hast du aber. Guck mal, 1,90 so, das heißt, dementsprechend wirst du wahrscheinlich auch, was ein Gilbert auch hat, recht lange Finger haben. Es ist, also ich will damit jetzt gar nicht sagen, dass das jetzt eine Ausrede ist, wenn man kürzere Finger hat, dass man einfach irgendwo nicht hinkommt, aber du kommst einfach, du kannst eine größere Überstreckung letztendlich irgendwo machen.
Prinzipiell, so. Ja. Wobei man dann wieder sagen muss, da hat man Sachen gesehen, da langst du dir den Kopf und denkst, das gibt's doch nicht. Ich will wieder auf den 12-jährigen Golovin zurück. Der dann irgendwie mit so kleinen Händen Sachen gemacht hat, wo du jetzt noch denkst so, was?
Der ist aber auch noch jung und der hat noch viel Calcium immer noch gegessen so oder genommen, ja, so hatte und Magnesium, so, weil wir sind jetzt alle eingerostet. Na, ich wollte nur sagen, keine Ahnung, wenn ich mir Steve Lukather angucke, der Typ ist ja auch nicht gerade der Größte, weil er kann auch abartig zocken, so ganz einfach so, ne? So, und na gut, der hat auch immer eine Music Man, die sind immer so ein bisschen kompakter, extra für ihn gebaut. Darf man nicht vergessen. Nee, aber klar, du musst dich spezialisieren. Das ist genau so ein Ding zum Beispiel. Ich weiß, eins meiner Lieblingsintros, ganz klassischer Song, Sweet Child of Mine von Guns N' Roses, so, ne? Natürlich so, ne? Rauf und runter gespielt. Und ich weiß, ich habe das damals auch im Unterricht mit, nee, Quatsch, ich habe dem Jabba, meinem damaligen Gitarrenlehrer, das vorgespielt, so nach dem Motto, ey, guck mal, ich habe mir das selber schon mal beigebracht. Wie findest du das so, ne? Und da meint er so, ja, nee, du musst den kleinen Finger benutzen. So, und da meine ich so, ja, aber der kleine Finger, der ist halt, also das ist voll schwierig für mich, den mit dem kleinen Finger zu spielen. Da sagst du, hey, musst du benutzen. Und da habe ich mir ein Video angeguckt, ja, Slash benutzt den auch nicht. So, Slash lässt den kleinen Finger auch weg, so, ne? Und ich kann es natürlich mittlerweile auch mit dem kleinen Finger, aber ich spiele es lieber mit, also einfach ohne den kleinen Finger, so ganz einfach so. Der wird ja für viele immer sehr stiefmütterlich behandelt. Ich habe den auch gut trainiert mittlerweile, gerade für Solotechniken. Also der ist schon Gold wert. Ja. Aber wenn ich ihn jetzt nicht unbedingt brauche, so, dann lasse ich ihn weg, ganz einfach. So.
Du, und das ist ja, also da gibt es ja auch genug Leute. Ich nehme jetzt mal, wir nehmen Andy James. Mhm. Wenn der mal seinen kleinen Finger benutzt, dann ist aber auch irgendwie gerade Not an Mann auf dem Griffbrett irgendwie gefühlt, ja. Aber ich meine, der Typ weiß offensichtlich sehr genau, was er tut, ist ein krasser Spieler und der benutzt auch nicht seinen Mittelfinger, seinen kleinen Finger meistens nicht, weil es ihm so einfach besser liegt und besser sich anfühlt und dann muss man das so machen. Klar, wenn du jetzt als Lehrer meinst, merkst, die Person vermeidet das gerade, weil es unangenehm ist, aber sie könnte es auch nicht wirklich, aber anders kann sie es jetzt auch nicht besser und es wäre schon besser, wenn. Klar, dann wäre es wahrscheinlich besser zu sagen, komm, mach doch mal jetzt mit dem kleinen Finger. Aber wenn du merkst, die Person hat das Gefühl, macht alles richtig, weiß, was sie tut, dann lasse machen.
Sehe ich genauso. Also das ist so, den Leuten jetzt so krass was aufzuzwingen, also natürlich ist man so ein bisschen auch angehalten, den Kids, sag ich mal immer, oder die Person, die gerade unterrichtet, auch so ein bisschen zu motivieren, zu sagen, komm, mach das mal, das erleichtert dir viele Sachen, so keine Ahnung, dies, das, gerade, wie gesagt, der kleine Finger ist ja erstmal nur hinderlich, je nachdem, was du machen möchtest, aber nee, du brauchst es natürlich nicht und am Ende, ey, ich finde dieses Ding, sich einfach zu spezialisieren und am Ende, das ist doch das beste Beispiel, ich meine, guck dir, du kannst dir jede Person, die geil Gitarre spielt, angucken. Jeder macht es ein bisschen anders und jeder hat so seine eigene Technik am Ende des Tages entwickelt. So, und wenn die Leute damit klarkommen, ey, ist doch alles cool, so, ne?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, und ich meine, im Endeffekt geht es ja immer noch, und das ist ja das, die Sache, das unterscheidet ja dann doch die Musik von so Sachen wie der Sport, wie dem Sport, ja. Leistung wird ja hier ganz anders gemessen. Oder beziehungsweise Du könntest natürlich auch auf der Gitarre jetzt oder an einem Instrument Leistung in Geschwindigkeit oder Genauigkeit messen, aber das führt nicht genauso zu Erfolg wie Leistung beim Sport. Also da muss man dann immer noch schauen. Und wenn die Person die schlimmste Technik hat jemals, aber wenn sie einen Song geschrieben hat, der halt mega geil ankommt, da kannst du halt dann auch nichts mehr sagen.
Ey, exakt. Also da bestes Beispiel für mich, und ich weiß, ich werde mir keine Freunde jetzt da draußen machen. Led Zeppelin, so. Ja. Nix gegen Led Zeppelin trotzdem, aber wenn ich mir das letzte Live-Album, die Celebration Day anhöre, da ist, wie heißt der Song denn nochmal? Nicht No Shelter, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Da ist auf jeden Fall, also Led Zeppelin hat richtig gute Songs gemacht, aber Jimmy Page spielt auf diesem Album teilweise Soli, was so, also die sind so gruselig teilweise gespielt, so, ne? Aber ich sag dann trotzdem, ey, das ist ein Gesamtding, ist das trotzdem geil. Aber so technisch gesehen ist das manchmal also wirklich richtig krass, so, wo ich mir denk so, eieiei, da sind so viele Töne daneben gespielt, so, ne? Und so an den falschen Stellen halt irgendwie ein Zittervibrator reingehauen, so, ey, alles gut. Aber ich denke mir am Ende, ey, am Ende ist es halt fucking Led Zeppelin so. Genauso wie sich alle Leute immer, das muss ich auch mal sagen, immer über Kirk Hammett abgefuckt haben und Metallica. Ey, Freunde, der Typ ist Kirk Hammett von Metallica, ihr nicht? So, und der hat am Ende, hat er wahrscheinlich, klar, hat er auf den ersten drei Alben wahrscheinlich wesentlich geilere Soli gespielt. Und alles, was danach kam, ist so ein bisschen Blues, Rock und Blues Metal gewesen, aber scheiß einen drauf. Der hat sich halt ausgedacht, das passt halt alles irgendwie. Lasst mal bitte Kirk Hammett in Ruhe. Also wirklich. Du musst kein großer Metallica-Fan sein, aber trotzdem, lasst mal bitte Metallica und Kirk Hammett in Ruhe.
Ja, oder, beziehungsweise, das ist ja wieder der Punkt so. Kirk Hammett ist bestimmt nicht der virtuoseste und technisch versierteste Gitarrist. Aber wie du gesagt hast, es ist halt Metallica. Und wenn du den jetzt da rausnehmen würdest, wäre es irgendwie nicht mehr dasselbe. Und dieses Gesamtkunstwerk Metallica, tja, das braucht das halt vielleicht irgendwie, ja. Und dann ist es hinterher halt vollkommen egal. Und der Erfolg gibt denen recht. Und lieber, das ist der Punkt, ich würde lieber spielen wie Kirk Hammett, aber dafür Kirk Hammett sein, sozusagen, ja.
ey, natürlich ganz, also ey, gebe ich dir völlig recht so, ne? Das, ich muss das immer nur, ich weiß immer so, weil der Jabba kommt hier echt drin vor, mein alter Gitarrenlehrer, weil ich weiß damals, als Kurzer bin ich da hingegangen und meinte so, ey, ich will irgendwann Fuel von Metallica spielen können, das Solo ist für mich der Overkill, so, ne? Und er so, ja, easy. Und ich weiß, was der meint, das ist wirklich nicht schwer gewesen am Ende des Tages, so, ne? Aber nichtsdestotrotz, darum geht's ja auch voll oft nicht, dass man jetzt halt irgendwie, ey, ist geil, wenn du geile Gitarre spielen kannst, und eine geile Technik hast, aber es muss ja, das ist ja auch so das Ding, Technik ist ja nicht gleich, dass du auch am Ende einen geilen Song oder ein geiles Solo auch schreiben kannst. Ja. Das muss man auch nochmal sagen. Das sind zwei völlig verschiedene Welten. So,
das ist ja das Spannende bei einer Musik, ne? Du hast so viele Komponenten. Du hast auf der einen Seite irgendwie die Technik, was rein Koordinatives ist, wie Sport, wie Bewegung einfach nur, ja? Ja. Dann hast du so Sachen wie Harmonielehre, Theorie etc., was in dem Sinne was rein Kognitives ist. Mhm. Und dann hast du nochmal diesen künstlerisch-kreativen Prozess nochmal dabei, der natürlich auch irgendwo kognitiv ist, aber auf einer ganz anderen Ebene. Und dass du diese drei Sachen verschmelzen musst miteinander, das ist ja eine Leistung, die da dein Gehirn vollbringt, das ist unglaublich. Das finde ich immer wieder faszinierend, ja. Wie mehrdimensional und das Ganze ist, ja. Und das, ich habe es auch immer erst, weil es ja immer heißt, ja, Musik fördert so sehr die Entwicklung vom Gehirn und sowas, ja. Und dann verstehst du irgendwann auch warum, weil es so verschiedene Ebenen sind, die da zusammengreifen und die das Gehirn so sehr fordern, wie das jetzt auch, wenn du gerade studierst oder sowas, sind dann rein kognitive Sachen, ja. Aber ein Instrument erlernen oder Musik etc. und dabei was machen und ja, das sind ja Vorgänge, die sind unglaublich wertvoll. Klar für einen persönlich und weil es Spaß macht und weil es, ja, aber auch einfach tatsächlich fürs Gehirn an sich und für deine Intelligenz und etc. Also ich finde es immer faszinierend eigentlich, das ganze Prozedere.
Ja, und vor allen Dingen ist halt einfach so, es ist immer noch dieses, du lernst ja auch nicht aus. Weißt du, was ich meine? Also es gibt so, klar gibst du vielleicht, wie du bei dir vielleicht festgestellt hast, wo du meinst, du hast eine Festplatte gefunden, wo du sagtest, dass du mit 15 gefühlt schon, ich sag mal in Anführungszeichen, technisch fertig warst und jetzt in deiner Welt nicht mehr so viele Fortschritte vielleicht gemacht hast. Aber trotzdem bist du ja, man ist vielleicht technisch irgendwann für sich selber in Anführungszeichen fertig. Ja,
ist man auch nie. Aber ich weiß, was du meinst. Genau, so. Du lernst immer was Neues und wenn es die Technik nicht mehr ist, dann ist es eben die Harmonie und wenn es das nicht mehr ist, dann ist es halt kreativer sein und neue Sachen raussuchen und lernen, inspirieren lassen, was anderes machen. Im musikalischen Leben wäre es schön, man hätte 7 Leben wie eine Katze, oder? Haben Katzen 7 Leben?
Katzen haben 7 Leben, ja, genau. Das ist halt das Geile. Ich weiß nicht, ob das auch ein Gast in meiner Folge, beziehungsweise mein Vorgänger, von dem ich damals sehr viele Gitarrenreparierskills bekommen habe. Schönen Grüße an den Boris, der gesagt hat, das ist, am Ende ist das so das ganze Gitarre spielen oder auch Musik machen, ist wie so ein, du setzt so ein Mosaikbild zusammen. So, weißt du, und du hast so ganz kleine Teile und du packst die so alle zusammen und das wird irgendwann immer größer und größer. Du wirst einfach nicht fertig, weil das ist einfach viel zu riesig so, ne? Und die Welt, du entdeckst ja immer neue Welten noch und immer, das ist ja auch so ein bisschen auch Lebensabschnitt technisch gesehen. Man entwickelt sich ja auch persönlich auch irgendwie weiter, kriegt irgendwie andere Vorlieben, andere Präferenzen. Und ja, es ist so ein biografisch, das wird ja sehr philosophisch, es ist so ein sehr biografischer Prozess, ne? Der total darüber hinausgeht, wie krass du jetzt erstmal an deinem Instrument letztendlich bist, oder? Das ist schön und gut, aber darum, das ist ja nur erstmal nur das Handwerk, aber du musst ja auch, wie gesagt, das auch so bedienen können, dass du auch was Geiles am Ende raus dann einfach auch schaffst, so, ne? Ich habe zum Beispiel für mich gelernt mal, weiß nicht, wir haben irgendwie ein neues Album oder eine EP damals gemacht und ich wollte, wie das im Proberaum manchmal so ist, du hast dann irgendwie erstmal so die Rhythmusklamotten und dann improvisierst du mal so ein paar Solo-Sections darüber, erstmal um so ein bisschen reinzukommen, so, ne? Dann hast du so ein oder andere Lick, das bleibt dann hängen und dann habe ich mich mal hingesetzt und habe mal quasi für einen Song auch ein Solo geschrieben. Also so, weißt du, das ist so quasi wie so ein du gehst rein, hast deinen wiederkehrenden Part und gehst dann auch wieder raus, ohne jetzt einfach mal drauf loszuholzen. Also so ein lang angelegtes Solo, wie das jetzt Extreme Gilbert und so ganz genau so, ne? Und so, dass auch ein gewisser, so ein Spannungsaufbau auch da drin ist, so, ne? So einfach so, dass das auch wirklich auch passt, so, ne? Und dann war das fertig, dann haben wir das aufgenommen und ich dachte mir so, ey, mega geil, genauso will ich das haben, so, ne? Und das war ein total geiler Prozess, jetzt mal auf Solieren jetzt mal gesehen, dass man auch sich mal auch so da rantasten kann und natürlich ist es aber auch genauso geil, einfach auch mal auf einem Song irgendwie ein Solo drauf loszuspielen, ohne jetzt sich da viele Gedanken drüber zu machen und irgendwie Pentatonik rauf und runter abzufeuern und einen Trop mal lange stehen zu lassen, dann machst du noch Hendrix-like oder was auch immer, ein Wawa noch dazu an und gib ihm so, ne? Also das sind ja, die Grenzen sind, also ich finde bei einer Gitarre ist das immer extrem geil, weil du kannst einfach extremst viel machen. Das ist wunderbar.
Ist ein sehr dynamisches, vielseitiges Instrument. Sehr mehrdimensional, auf jeden Fall. Im Gegensatz jetzt, also nee. Nicht, dass das andere Instrumente nicht sind, aber
die sind Schrott.
Durch dieses Element dieser freischwingenden Saite, die du einfach zu deinem Belieben, auf die du einwirken kannst, ja, ob du dran ziehst oder rüttelst oder einfach nur einzelne Noten drauf spielst oder Obertöne spielst und was man da alles machen kann mit diesem Element dieser einen Seite, ja. Was jetzt zum Beispiel in einem Klavier in dem Sinne vorenthalten bleibt, weil da kannst du einfach halt eine Taste drücken, dann kommt der Ton. Und auf der Gitarre kannst du einen Ton auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen spielen, das ist unglaublich.
Boah, ich sehe das, dieses Klavierspiel, ich sehe das ganz genau so und ich weiß aber, wenn jetzt Leute zuhören, aber nee, die hören ja immer bei, weiß ich nicht, Josefs Klavier-Podcast zu, wenn die hören das jetzt, die Leute, die Piano, E-Piano oder was auch immer spielen können oder Keyboard, die fühlen sich jetzt wahrscheinlich extrem angemacht so, weil die sagen, stimmt auch gar nicht, aber ich denke mir, dass eigentlich auch so, ey, du drückst beim Klavier eigentlich nur eine Taste. So, und dann denke ich mir so, natürlich kannst du das so, je nachdem, es gibt ja auch, weiß nicht, so ein, wie heißt das, Klavier Nord, so, die haben dann auch, oder so hochwertige Keyboards, die haben ja dann auch, wie nennt sich das nochmal?
Ja, ja, wo so du halt hoch und runter pitchst mit dem kleinen Schalter.
Genau, so ein Wheel, nicht, aber die haben heißt. Auch so ein komisches, so ein Pitch-Wheel. Genau. Nee, die haben aber auch dann auch so ein, dass du auch mein Gott, wie du das beim Flügel, glaube ich, auch hast, dass du so ein Gewicht da drin auch hast in den Tasten, dass du auch dementsprechend das auch phrasieren kannst.
Ach so, der Anschlag und so weiter,
ja, klar. Genau,
und du kannst immer so, ne? abdämpfen und du kannst das Ganze.
Ja, genau. Ja,
natürlich. Also nichts gegen Klavier, ja.
Nein, im aber Gegenteil. Die sitzen halt auch.
Man muss dann auch sagen, auf dem Klavier kannst du Sachen spielen, die kannst du auf der Gitarre nicht spielen.
Ey, das stimmt natürlich.
Ja? Also jedes Instrument hat irgendwas für sich, was es besonders macht und ja, und genauso wie im Sport, der beste Fußballer ist kein besserer Sportler als der bessere, als der beste Badmintonspieler der Welt etc. Genauso wenig ist die Gitarre ein weniger oder mehr anspruchsvolles Instrument als das Klavier. Alles ist halt wieder spezifisch. Das eine kann das mehr, das andere kann jenes mehr. Aber ich sehe auf jeden Fall die Gitarre als ein Instrument, was den Ton, die Tonerzeugung an sich angeht, einfach super flexibel ist und vielleicht sogar so der Stimme nochmal sehr, sehr nahe ist, ja, also der menschlichen Stimme, was man da einfach alles machen kann, auf, mit dem einzelnen Ton.
Ja, auch dieser Wiedererkennungswert, der auch dann dahinter ist, finde ich zum Beispiel, ne, je nachdem, wie du was spielst, wie der Sound auch ist, ich muss ein bisschen schmunzeln die ganze Zeit, weil ich glaube so, die Leute, die Bass spielen, die seit 10 Minuten denken die ganze Zeit, wovon sprechen die eigentlich so, was das?
Ich werde mich dazu nicht äußern.
Genau, das geht alles, das wusste ich gar nicht, ey, schöne Grüße an die Bassisten und Bassisten da draußen, ihr macht das schon.
Das hast alles du gesagt, Paul, das war
Das Geile ist, die Leute, die auch wieder hier meinen kleinen schönen Podcast sich reinziehen, die wissen ganz genau, wir haben alle bei uns im Freundeskreis genau diese eine Person, die einfach so bei der Probe mal steht und mit große Fragezeichen einfach diesen 4- oder 5-Seiter-Bass, oder nein, Quatsch, in der Regel haben die alle einen 4-Seiter-Bass, weil die Leute, die einen 5-Seiter-Bass haben, haben einfach nur eine Ersatzseite. Die wissen das einfach nur nicht. Nein, ey, ihr seid schon wichtig, ihr macht das schon, aber nichtsdestotrotz so, wir Leute an den Gitarren, wir sind schon geiler. Ein bisschen.
Das hat der Paul gesagt.
Ey.
Ich enthalte
mich. Nein. Ich finde das in Ordnung. Du kannst total diplomatisch sein. Ist völlig in Ordnung. Komm ich mit klar.
Nee, es ist schon klar. Also Bass, wenn man kein Talent hat, dann... Nee, Quatsch.
Spaß. Eieiei. Nein, easy. Nein, es ist... Ey, Bass ist auch ein cooles Instrument. Das ist, darf man auch nicht vergessen.
Bass ist auch ein cooles Instrument.
Genau, Bass ist auch, nett. Ist auch einfach nett. So ist halt nicht so cool wie ey, weißt alleine so beim Keyboard, Alter, du musst beim Keyboard sitzen. So, ne? Und die Leute, die sich ein Keyboard umhängen, da... steige ich komplett aus. Da bin ich schon total raus so und deswegen ist schon Gitarre ist schon was Feines.
Weißt du, was das Problem ist mit dem Bass? Das ist nicht der Bass an sich, sondern wir sind einfach alle zu unreif und noch so. Wir sind einfach nicht bereit für den Bass. Das ist es. Der Bass ist voll das geile Instrument, aber wir wollen unbedingt immer Gitarre spielen. Das ist noch sowas Infantiles, weil so, nee, ich will aber Gitarre, ich will vorne stehen, ich will die Solo spielen. Aber eigentlich, wenn du wirklich angekommen bist und erwachsen und weißt, was du kannst und tust und wer du bist, dann spielst du Bass. Das sind nämlich die Leute.
Das sind die, wir sind quasi noch wie die Kids, die, ich glaube, Kinder haben doch, glaube ich, eine anale Phase oder sowas, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Ist das die? Ne? Und wir sind quasi auch so in der gitarralen Phase, genau, so, dass wir immer noch, wir wollen spielen, schnell sein, alles und ausprobieren,
genau, und dann irgendwann so, ne? Wir sind so, ne? Stecken geblieben und leider nicht weitergekommen bis zum Bass.
Genau, weil die 4 Seiten reichen uns einfach, also ist viel zu wenig, was willst du mit 4 Seiten so, ne? Was ist, nein, also ich, Frage, erste Frage, kannst du solide Bass spielen oder gar nicht?
Also, das ist jetzt ja so, also ich behaupte mal, jeder, der Bass ist ja auch eine Bassgitarre. Jeder, der gut Gitarre spielen kann, kann garantiert auch solide Bass spielen. Aber definitiv bin ich kein Bassist. Also die bass-eigenen Techniken sind jetzt nichts, in dem ich mich täglich übe. Entsprechend wird jemand, der jeden Tag nichts anderes macht als Bass spielen, definitiv immer der wesentlich bessere Bassist sein und auch den Ansatz von dem Instrument Bass nochmal viel besser verstehen und umsetzen, ne? Wenn das ein Gitarrist macht, ist es meistens so Gitarre spielen auf dem Bass. Ne? Aber das eigentlich willst du ja Bass spielen auf dem Bass. Das ist ja so. Und ob man dann hinterher die Technik, die kann sich natürlich, wie immer, das kann man sich aneignen und so weiter. Und wenn man Bock darauf hat, kann sich auch jeder Bass spielen richtig aneignen. Aber wenn jemand sein ganzes Leben damit verbracht hat, geil Bass zu spielen, dann wirst du das halt nicht mehr einholen.
Nee, da bist du eh schon irgendwann mal völlig falsch abgebogen, wenn du diese, genau. Wenn das dein.
Oder du bist Billy Sheehan.
Ja, ey, komm, Billy Sheehan ist natürlich auch, der ist ja ultra krass, muss man sagen. Billy Sheehan ist schon, wie soll ich sagen, Billy Sheehan ist ja, finde ich, mehr Gitarrist am Bass als.
Ja, der ist auch wieder falsch, ne? Abgebogen. Hätte immer gemeint, ich habe die Infantilität überwunden. Ah, nee, doch nicht.
Ja, aber wahrscheinlich hat Gilbert ihm einfach total viel Stress gemacht und gesagt, ey, Alter, es gibt nur einen Gitarristen, der bin ich. Und du kannst gerne jetzt hier anfangen, Bass zu spielen. Aber ja, du kannst, ich gebe dir recht, du kannst dir alles am Ende des Tages aneignen. Und du sollst natürlich als Bassist oder Bassistin sollst du halt nicht spielen wie ein Gitarrist, sondern sollst halt diesen, du sollst ja diesen Groove an für sich auch haben, so, und mehr ja, glaube ich, mit einem Drummer auch dann oder, ne, zusammen agieren, anstatt musst dich anders hörbar machen.
Ja, man hat auf jeden Fall ich weiß nicht, obwohl ich jetzt sagen müsste, der Bass hat vielleicht auch eine ähnliche Aufgabe wie die Rhythmusgitarre, ja. Dass jetzt die Gitarre als Soloinstrument auserkoren wurde, irgendwann ist ja klar, einfach aufgrund der Tonlage. Aber genauso könntest du natürlich auch auf dem Bass, das gibt's ja auch, also Billy Sheehan war jetzt nur ein Beispiel, aber ich glaube, der Bass könnte theoretisch, wenn man wollte, genauso genutzt werden. Das ist jetzt wahrscheinlich einfach ein musikkulturelles Ding. Aber ich denke auch, dass da dem Bass eigentlich nichts entgegensteht.
Ist ja auch egal. Nein, um jetzt nochmal hier die Leute am Bass so ein bisschen zu loben. Ich beneide euch, weil ihr habt die geringste Verantwortung in der Band, aber habt den größten Ertrag auf der Bühne einfach so. Und Scheiß. So, ihr könnt den geilsten Job machen, weil ihr werdet in der Regel gefeiert. Du musst dir immer einen abkämpfen, so, muss halt irgendwie so, du bist mit der Grundgerüst so. Und wenn ihr irgendwie Bassist in einer Metalband bist oder sowas, ich meine das überhaupt nicht böse, ne? Ich sag das so mit einem krassen Augenzwinkern. Aber du kannst einfach abliefern und dich auf die Performance konzentrieren. So. Das ist so das Ding. Das muss man schon sagen.
Ja. Aber auch irgendwo entspannt, ne?
Natürlich. Ey, um Gottes Willen. Jeder hat seine Daseinsberechtigung und deswegen nochmal schöne Grüße an die Leute mit dem Vier-Seiten-Instrument.
Stell dir mal vor, du würdest jetzt, du müsstest spielen mit Dream Theater. Obwohl, da ist der Bass, nee, das ist auch ein schlechtes Beispiel. Irgendwas, wo viel rumgedudelt wird, aber du darfst einfach Bass spielen und alles genießen. Das ist doch auch nicht schlecht. Oder du kommst auf die Bühne, da stehen zehntausende Leute und du kackst dir nicht in die Hose, weil du jetzt gleich das nächste Solo hast, sondern denkst nur, geil.
Genau, geil. Du musst, ich stelle mir, obwohl, ich muss gerade an Animals as Leaders denken, zum Beispiel. So, das,
da gibt es ja keinen Bass, Mist.
Nee, ja, genau, aber das wäre so eine Sache, aber kommt, ich weiß nicht, ob 10.000 Leute zu Animal as Leaders kommen, doch, schon, mittlerweile.
Ich, doch. Ja.
Ist aber auch nicht, also, wie gesagt, ist auch nicht so genau meine Baustelle. David, ich habe eine Frage an dich.
Ja.
Du bist ja großer Ibanez-Fan. Du bist auch ein Dorser, ne?
Ich bin ein Dorser, ja.
Eieiei, das ist ja, wir müssen ja ein bisschen über Equipment jetzt hier quatschen.
Ja, auf jeden Fall, ja, klar, natürlich.
Was hast du denn so?
An Gitarren.
Ibanez. An Gitarren, ja, so, genau, an Gitarren. Und wie bist du an so ein Ibanez-Stil gekommen? Wie wird man Ibanez-Endorser?
Das war tatsächlich vergleichsweise einfach.
Hast du einfach mal eine Instagram-Direct-Message geschrieben und die gesagt, alles
ungefähr,
klar.
Also ich habe damals, als wir dann mit Germany Music Reviews angefangen haben, habe ich einfach eine Mail geschickt, damals noch an den Frank Schmauser bei Ibanez, der arbeitet leider nicht mehr dort, und ihm gezeigt, was wir machen, ob sie nicht mal was rüberschicken wollen. Dann haben sie uns zwei Gitarren geschickt, wir haben unser erstes Video über Ibanez-Gitarren gemacht, haben wir das gesehen, fand es mega geil, haben uns eingeladen und zack, ach, wollt ihr nicht eine Gitarre mitnehmen, außerdem ihr seid jetzt Endorser, okay, danke, tschüss. Das war im Nachhinein total unspektakulär, so schnell kann es gehen, aber irgendwie scheinen wir überzeugt zu haben, spielerisch, dann natürlich auch durch die tollen Produktions- und Videobearbeitungsfähigkeiten von meinem Kollegen Manuel Renner. Mhm. Ja, aber die waren begeistert und zack, war mal drin.
Mhm. End of the story. Ist doch, ey, ist doch mega, ist doch cool.
Ja, ja.
Tatsächlich. Dann heißt ihr, ja. Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Das heißt, du hast, was für ein Channel ist das?
Ach, German? Das ist YouTube-Channel, genau. Der heißt German Music Reviews. Und da haben wir damals entschieden, wir machen jetzt auch so einen Review-Channel für Gitarren und den ganzen Kram außenrum. Genau, und da hatten wir dann die Gitarren geschickt bekommen, Video gemacht. Und die fanden es so super, dass sie uns eingeladen haben. Und das war's.
Hammer. Habt ihr den Channel noch? Macht ihr da noch was?
Ja, ja. Also leider schläft er ab und zu immer mal ein bisschen ein, je nachdem, wie viel man zu tun hat. Jetzt heute waren wir zum Glück wieder mal dran und es geht jetzt, glaube ich, wieder so ein bisschen los. Aber er ist da. Es ist alles existent. Es macht super viel Spaß. Die Videos sind, wie ich behaupten darf, sehr, sehr lustig, sehr gut produziert und wir schreiben coole Songs. Kannst dir anhören.
Ist, ey, gerne.
Ist geil, glaube ich.
Ey, ich kann es voll nachvollziehen. Ich habe mal in Lockdown 1 2020 im März, April, habe ich auch mal mit so Repair of the Day Videos angefangen. Mhm. Ich habe mir so ein bisschen Video-Equipment geholt und dann auch so zwei Videos gemacht. Und dann ist das aber auch eingeschlafen, weil es ist halt, Videos zu machen, immer extrem viel Arbeit so. Ne? Und vor allem, wenn du die auch gut machen möchtest so, ne?
Ja.
Allein die ganze Vorproduktion dann halt immer, du musst dich dabei abfilmen und so, dann musst du das nochmal machen, dies, das und bla, 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 und das zusammenschneiden ist dann halt immer super assi. Und deswegen habe ich da immer tierischen Respekt vor, wenn man das dann lange durchzieht, weißt du? So, da ist so ein Podcast, ist hier einfach gemacht, das ist kein Vergleich zu Videos, das
muss man einfach sagen. Da muss man sich schon die Zeit nehmen, einfach den Willen haben zu sagen, ich mache das jetzt. Und je nachdem, wie viel Zeitaufwand es ist, ist es natürlich, ergibt sich das manchmal von selbst, wie viele Videos man machen kann oder auch nicht. Ja,
ja klar. Ja, und vor allen Dingen ist ja auch so, klar, YouTube ist ja auch nochmal ein ganz eigenes Game, um da nochmal Leute zu generieren und sowas, ja, ne? Ja. Andere Algorithmen und so eine Kacke.
Ja.
Und da muss man sich auch so ein bisschen hinterklemmen. Deswegen finde ich das immer cool. Ich habe auch noch mal, ich hab viele Ideen kurz vorm Einschlafen. Und wenn ich morgens wach werde, bin ich dann immer so, ach komm, scheiß drauf. wie das immer so ist, so, ne? Da ist die Motivation morgens extrem gegen minus 1000. Und ich habe mir auch manchmal gedacht, ey, nochmal so, weiß ich nicht, so Werkstatt-Videos quasi so, du nimmst eine Gitarre quasi komplett mal auseinander, so. Das ist mit Instagram immer so ein bisschen leichter, weil dann machst du einfach Kamera mal kurz, machst eine Story darüber und dann ist das weg. Aber wenn du das vernünftig filmen möchtest, mit richtigem Licht, so mit richtigem Ton und so, und das ist schon echt aufwendig, ey. Das darf man nicht unterschätzen, so.
Auf jeden
Fall. Deswegen. Ey, finde ich cool, dass das klappt, und dass man dann auch so, dass das ja auch dann Ertrag hat, dass man dann Ibanez in Dorsa wählt. Das finde ich natürlich extrem cool. Das
freut mich. Wir konnten nicht klagen bis jetzt. Also wir haben da auch viele Aufträge bekommen von den ganzen Marken und haben tatsächlich halt auch dafür was bekommen, dass wir für die quasi Werbevideos für ihre Produkte machen. Das ist eine sehr schöne Sache.
Ey, finde ich mega. Finde ich wirklich cool. So, ne? Und ich meine, Ibanez ist jetzt auch keine, da muss man ja auch mal sagen, Ibanez, es ist ja, die haben ja ihre Legende schon geschrieben, und ist immer noch, finde ich, eine meiner Lieblingsbrands, so, ne? Muss man.
Auf jeden Fall, das ist eine der größten legendären Gitarrenmarken, die es gibt, ja.
Ja, Punkt aus. So, das ist natürlich für viele immer noch, klar, wenn du jetzt im Gibson- oder Fender-Lager bist, ist da natürlich Ibanez immer so der.
Es ist halt was anderes, ja. Es ist nicht das Klassische unbedingt, es ist halt eine andere Ära gewesen, aber da, ich meine, das entwickelt sich ja auch fast schon wieder zum Klassiker, aber es ist einfach eine andere Art und Weise, ja.
Ey, ich wie gesagt, so, gerade der Kamer und ich, wir sind große Ibanez-Fans, nach wie vor, haben uns ja gerade noch im Vorgespräch drüber unterhalten, einfach so die 90er, die ganzen Modelle und so was, das ist schon geiles Zeug, so, ne, und wenn du mal, ich glaube, das war heute noch Thema bei mir und Karma, weil wir uns über Korn unterhalten haben. So. Mhm. Und dann halt irgendwie uns über Monkey unterhalten haben und ich sag mir so, oh, ich hätte mal irgendwie den Monkey gerne im Podcast, so bla und bla. Also weißt du, manchmal habe ich auch so Ideen, dass ich mir denke, so klar, frag doch einfach mal Monkey von Korn, ob der Bock auf Podcast hast. Warum eigentlich nicht? Naja, auf jeden Fall weil Korn ja einfach nur Siebenseiter spielen, so, ne?
Ja.
Und dann, wenn du mal siehst, so die Ibanez Universe, Steve Vai, so als Vorreiter, ja, so, der eine Siebenseiter mit einfach geprägt hat, was das für ein Impact einfach auf Siebenseiter und jetzt ein Step weiter auf Achtseiter einfach dann wiederum hat, so, ne?
Und dann auch auf die Künstler und die Musik, die daraus emporgekommen ist, ja? Also.
Ganz genau, so. Das ist so, ne? Und ich meine jetzt mal, Steve Vai haben wir auch heute nochmal viel gehört. Der Typ kann einfach, also nichts gegen Steve Vai. Steve Vai ist einfach krass, Punkt aus, fertig. So, ja, ne? Und der hat natürlich irgendwie, keine Ahnung, der hat, glaube ich, ein Album rausgebracht mit, wo der nur auf seiner Seven String was spielt. Ja. Aber der hat nicht diese Riffs, die ganzen Metal-Leute halt auf einer Seven String halt spielen, ja, so, ne? Ja. Das ist ja eine ganz andere Herangehensweise, so, ja, ne? Und dann nimmst du jetzt mal Korn wiederum als, finde ich, Pioniere, die mit einer, die straight Siebenseiter gespielt haben, ja, und da fette Riffs drauf gespielt haben, so, ne? Dann andere Bands wie irgendwann Deftones oder wenn er jetzt halt so im sehr technischen Metal halt gehst, so Meshuggah zum Beispiel,
ja,
die mit acht Seiten halt, ja, losgelegt haben, so, und einfach Riffs darauf gespielt haben, wo du sagst, okay, das ist ultra krass, so, ne?
Ja.
Und alles ausgehend von irgendwie einer Ibanez, so, mit einer extrem krassen Tradition.
Ja.
Ganz einfach.
Ja, ja.
So.
Ja. Auf jeden Fall. Ich meine, muss ich überlegen, im Jahre 2000 waren die 40 Jahre davor noch die 60er.
Mhm.
Und jetzt sind die 40 Jahre halt die 80er, ne?
Das ist unglaublich, ne? Das, ja. Deswegen, also ich finde, wie gesagt, Ibanez, ich finde immer noch gerne mal, ich hatte mich mit einem Mike von Heaven Shall Burn, der hat sogar einer aus dem LA Custom Shop, der Sack. So, es gibt Leute, die haben eine. Hast du auch eine?
Ich hatte mal eine hier auf jeden Fall. Wir haben mal für die Jungs ein Custom Shop Video gedreht, eigentlich zu Promo-Zwecken. Und dann habe ich mal einige gespielt und auch eine hier gehabt eine Zeit lang.
Mhm.
Ja.
Und? Also das ist eine rein objektive Frage, weil ich habe noch keine aus dem LA Custom Shop gehabt. Also höchste der Gefühle war J Custom, logischerweise, aber nicht LA Custom Shop. Kann Wart bestimmt, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ey, ich erwarte natürlich auch nichts anderes, muss man auch dazu sagen. Ich meine nämlich, dass der LA Custom Shop, wenn mich nicht alles täuscht, ist das, glaube ich, echt nur für die A-Endorser, wo du, glaube ich, auch gar nicht mehr, kannst du da überhaupt bestellen, wenn du Bock auf eine LA Custom Shop hast?
Keine Ahnung, das übersteigt alles meine Kompetenz.
Okay, dann meine ich zumindest, ich glaube, das geht nur, wenn du wirklich A-Endorser bist und dann sagst du, so, ich hätte gerne eine aus dem LA Custom Shop, dann krass, machen die halt für krass dich so, das, ja. Ich glaube, Gilbert hat diese, der hat eine, die ist relativ neu, die basiert auf seiner Reversed Iceman, also die Fireman, die der hat. Mhm. Und die ist so im japanischen, irgend so im japanischen Wein oder sowas nachempfunden. Es gibt so, die ist in so einem Türkis-Blauton gehalten. Okay. Und dann haben die den extra quasi die Flaschenverschlüsse, haben die den als Poti-Head dann drauf gemacht. So. Und ich meine, die kommen zum Beispiel aus dem LA Custom Shop. Also ist schon,
extrem cool. Muss ich jetzt mal googeln hier.
Muss mal, also die ist auch one of a kind. Also die hat auch nur er. Und ich glaube, Gilbert hat sehr viele als Gitarren.
Der hat viele Gitarren, ja.
Die sieht sehr cool aus. Das ist, ich habe mal irgendeinen Rickman
noch gesehen. Oh ja, ich sehe sie, ja. Yeah. Auch mit den mit dem Sonnenstrahlen der,
ja, ganz genau,
der japanischen Flagge und
genau. Und ich meine, das ist ein Sake oder sowas, wenn mich nicht alles täuscht, ein bekannter japanischer, den der total gerne trinkt. Lustig. Und dann haben die den daraus einfach die Gitarre dann quasi gebaut. So kann man machen.
Ist schon, seine Frau schon ist sehr, doch, glaube ich, aus Japan, oder?
Ja, genau, richtig.
Ja.
Ja, ja, das ist
daher auch, genau, das Japanisch.
Ja, 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 der ist ja, ich meine, wie gesagt, Paul Gilbert, den hätte ich auch nochmal gerne im Podcast, aber ich hätte viele gerne im Podcast, deswegen, aber ich freue mich,
ich bedanke mich ebenfalls.
Was wollte ich sagen? Okay, also, ich sehe ja bei dir im Hintergrund, was hast du denn so als Ibanez Endorser, was spielt man denn da so?
Also, meine Lieblings-Ibanez oder Hauptgitarre ist diese RG652. Kennst du so diese aus eigentlich ein Klassiker fast schon sozusagen oder ein Standard Prestige.
Warte, ich hol's mal. Danke. Wir sind ja kein Videocast, aber die die ist mega.
Die hat schon vorhin im Shop Nebula gehabt. Green Burst.
Ja, genau,
das war auch die, genau, die erste Gitarre, die ich quasi bekommen habe zum Endorsement. Mhm. Das war total lustig. Ich habe nämlich zu der Zeit damit gespielt, mir endlich meine Gitarre zu kaufen. Denn ich habe bis zu dem Zeitpunkt habe ich nicht eine Gitarre mir gekauft.
Hm? Okay.
Ich hatte eine Gitarre, nämlich meine geliebte Epiphone Les Paul. Die habe ich zum 13. Geburtstag bekommen und das war's.
Ich habe damals eine Epiphone SG zum 13. bekommen, meine erste Gitarre so, damals. So.
Super tolle Gitarren. So. Und ich habe bis dahin habe ich niemals den Zwang empfunden, irgendwie noch eine Gitarre zu brauchen. Und dann kam irgendwann das Endorsement und kurz davor hatte ich mich noch mit dieser Gitarre nämlich angefreundet im Musikladen, habe gedacht, vielleicht holst du dir die. Und dann zack, gab's sie doch für umsonst. Nicht schlecht.
Herzlichen Glückwunsch. Ey, gut gelaufen.
Genau, also das ist die eine, das ist so, das für mich das Nonplusultra, was ich jetzt hier habe, für alles Shreddy, Shreddy, 24 Bünde, Tremolo,
ja,
alles dran, zwei Humbucker, so.
Zwei Humbucker ohne Single Coil fertig,
genau. Gegeben,
so, ne?
Ja.
Aber wahrscheinlich mit Fünffachschaltung auch, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Mit Super Switch, Autosplit und so was, ne?
Ja, genau. Mhm. Genau. Ja, schönes Instrument.
Voll.
Genau.
Ich bin auch wirklich immer noch Team RG, was Ibanez angeht. Also die Sabres haben mich nie gekickt. Es ist einfach immer RG gewesen.
Ich muss jetzt sagen, ich bin aber auch Fan jetzt von der AZ-Reihe. Finde ich auch sehr geil.
Ja, okay, gebe ich dir recht, weil die Leute, die AZ-Reihe von Ibanez nicht kennen, damit will Ibanez in den Boutique-Markt auch so ein bisschen einsteigen. Und Sir und Fender auch Konkurrenz
machen. Ist nämlich auch meine nächste Lieblingsgitarre von Ibanez Leuten. Das ist diese AZ Prestige, aber die AZN, also die noch klassischer ausgelegte. Das ist quasi eigentlich, wenn man so will, das ist einfach eine Strat von Ibanez. Ne?
Genau, ganz genau. Das ist ja das Ding. Auch mit, aber die haben auch Ibanez eigenes Trem noch hinten drauf. Oder nehmen die Goto?
Ja, ja.
Nehmen die ein Goto?
Okay. Obwohl, nee, ich glaube, das ist ein Goto.
Ist ein Goto,
ich weiß, ne? Ich glaube, ich sage jetzt einfach nichts. Ich weiß es nicht genau. Und bevor ich gesteinigt werde, halte ich einfach meine Klappe. Da ist ein Tremolo und es ist auch nur nach, geht nur nach unten, liegt also auf. Also richtig okay. Oldschool. Die Tonabnehmer sind auch mit ganz wenig Output.
Ja, genau.
Also das ist echt einfach nur, ja.
Mini-Switch noch, um den Humbucker zu splitten, glaube ich noch. Ne?
Genau, also es hat trotzdem dieses, wie heißt es bei den Dyna 9 oder 10 Switching System. Mhm. Also soundtechnisch ist das schon krass, wie viele Varianten man da hat. Aber die Gitarre klingt auch einfach wirklich krass gut. Die Single Coils klingen wirklich toll. Sieht gut aus, ganz klassisch. Könntest du dir auch an die Wand hängen. Und deswegen finde ich die so geil. Es sieht einfach aus wie eine klassische, schöne Strat und das ist es quasi auch.
Und, genau. Ja. Das ist ja auch der Effekt gewesen, den Ibanez damit ja erreichen wollte, dass die genau in diesen Markt auch gehen, um so noch die Leute abzugreifen, die sonst sagen so, yo, ich hätte gerne Fender Strat und bla bla bla, aber ey, ne, weil die machen auch Roasted Maple dann auch zum Beispiel, was ich ziemlich cool finde.
Ja.
Und deswegen, ich hab mir die AZ auch mal ausgeguckt, in so einem geilen, wie so ein Shell Pink, die fand ich ziemlich cool, so, die hätte ich ganz gerne gehabt, so, deswegen, da habe ich auch noch mal, ne, kann mir Ibanez gerne schicken. Ich mache dann auch nettes
Ich sag mal dem Daniel, dem Ibanez Germany Chef, Daniel Gätke, sag ich mal Bescheid.
Hat der Instagram auch zufällig?
Natürlich. Der heißt der Doktor. Ich sag nichts.
Ja, der folgt mir ja schon bei Instagram. Der hört doch nicht meinen Podcast.
Kannst du ihn direkt fragen.
Den wollte ich nämlich fragen, habe ich mich heute mit dem Kamera drum unterhalten. Daniel, ich schicke dir bald mal eine DM, weil ich hätte gerne mal ein paar Kontakte zu Monkey, Steve Vai und Joe Satriani und Paul Gilbert, weil mit dem will ich gerne einen Podcast machen. Und ich hätte gerne AZ. Aber nur Prestige, nicht die
nur
Premium.
Prestige, obwohl ich da wirklich begeistert bin bei den AZ-Modellen, ob du da jetzt eine Prestige hast oder nur, in Anführungsstrichen, eine Premium, die sind alle durch die Bank weg echt cool.
Nein, also ich muss fairerweise sagen, ich habe eine Premium mal im Service auch gehabt. Das Einzige, was die so ein bisschen unterscheidet, dass sich die kommen ja aus Indonesien, die Premium-Modelle. Ja. Und da geben die sich nicht ganz so viel Mühe mit den Bundenden. Die sind so ein bisschen rough. Da gehst du ein paar Mal mit Micromesh drüber, das kriegst du aber auch hin. Irgendwo muss der Preis daherkommen. Ja. So, ne? Aber ansonsten, no front gegen Ibanez Premium, Gottes Willen.
Nee.
Aber nur noch mal, ich ich hätte gerne Prestige.
Das kann ich dir natürlich nachempfinden.
Danke, das wollte ich nur noch mal fürs Protokoll. Ja, schön, finde ich gut.
Das auch Prestige ist hier diese 8-Seiter von 2019 oder 2020, ich weiß nicht mehr genau. Prestige 8-Seiter von Ibanez.
Cool, krasses, das finde ich wieder geil.
Krasses Ding.
Hammer.
RG einfach.
Ja.
Splitbar die, und ja.
Haben die oben ein Locking-Nut oder sind die.
Ja, alles Locking.
Ja, haben alles also quasi wie. Okay, alles klar, so wie die Meshuggah-Modelle letztendlich auch so, ne? Das für die Gen-Fraktion. Ja.
Zum Beispiel, genau. Auf jeden Fall, was cool. Ich daran sehr krass fand, ist so, das spielt sich einfach ganz normal wie eine Gitarre. Man denkt da vorher immer so, wow, okay, aber dieses Instrument ist wirklich auch, was Seitenlage, Griffbrett, alles etc. angeht, das fühlt sich überhaupt nicht anders an, außer dass zwei Seiten noch mehr dabei sind. Aber das fand ich sehr schön. Sieht immer manchmal so klobig und erschreckend aus, aber nö. Cool.
Da muss ich als Tipp auch den Leuten mal da draußen geben, die Bock auf immer noch, also auf die 8-Seiter-Modelle haben, ey, da don't save your money, ganz einfach. Also da sich irgendein Billo-Ding zu holen, ey, da geht es um Stimmstabilität und da die Variante aus den großen Musikhäusern, die einen marken, nein, danke, lass es bitte sein. Und das ist 7-String jetzt, ne? Ja.
Genau, das also, ist jetzt, jetzt sind wir nicht mehr im Prestige-Bereich, das sind das Iron-Label. Was ist das? RGA, glaube ich, ne?
Oder ist RGD? Genau. Die auch,
ich weiß,
die,
ich,
aber die aber auch
flache, schon die flache Super Variante.
Exakt, ganz genau.
Und das ist die TBS Jonge Gitarre. Genau.
Sind die Inlays echt eingelegt oder draufgeklebt? Was sagst du?
Was?
Die Inlays,
es sind Aufkleber,
Okay, ich wollte schon, ich hab's verstanden. Ja. Das ist ja auch in Ordnung, mein Gott.
Diese Iron Label Gitarren, ich meine, die kosten ja knapp 100.000 Euro, da ist quasi alles dran, was du brauchst. Und ja. Ich finde, das sind schon sehr gute Gitarren einfach. Und
ja.
Ich glaube, wenn ich da jetzt nicht den Kontakt mit Ibanez hätte, wäre das jetzt auch was, wo ich sagen würde, ja, geil, danke, fertig.
Ja, ich meine, das Coole ist so, ich habe die, als ich noch im Musikshop Axel im Gitarrenladen gearbeitet habe, haben wir die auch gerne verkauft, weil die den Killswitch nämlich unten haben, einfach für an aus, so, das fand ich mal ganz cool.
Ja.
Vernünftige Hardware und die kommen ja auch standardmäßig, glaube ich, immer auch sowieso schon, sind die auf D auch eingestellt, wenn man nicht alles täuscht, ne? Also sind ja schon
B,
so
genau.
Tieftonfraktionen schon mal und, die Iron Label Sachen fand ich immer ganz cool. Also ja, gerade so, ne, viel Heavy Metal für wenig Geld, so wie man so schön
total
sagt.
Total, sind einfach wirklich gute, solide Gitarren, da kannst du nichts sagen.
Nee, wirklich nicht, echt nicht. Cool. Ja, schön. Das ist, ich hoffe, die Leute da draußen, die haben Bock, wir beschreiben ja nur, das ist ja für die Autofahrt, wenn ihr zu Hause aufräumt, dann könnt ihr einen Podcast nebenher hören. Und die wollte ich ja auch mal haben. Die fand ich ja echt ganz geil. So,
genau, ne? Das ist jetzt auch die 7-Seite Iron Label, aber das ist jetzt, RGD? Ich denke, das ist es jetzt. Also
ja,
die
ja,
dickere
doch,
Variante.
Ja.
Also diesen Green.
Ja, die hat so ein Burl, schieß mich Burl, tot. Top, ja, genau.
Das weiß ich nicht. Genau, also die Gitarre ist, glaube ich, auch sehr berühmt. Die hat irgendwie gefühlt jeder früher auch gehabt oder ganz viele Leute.
Ja. Wo sofort eine Macke reinkommt, weil die nämlich keinen Klarlack nämlich richtig oben drauf hat, sondern weil die echt nur ganz leicht so getintet nämlich oben drauf ist. So. Also das
genau.
Ist schon, ne?
Die bin ich auch super happy für. Ich hatte die damals immer, wenn wir halt unterwegs waren, tourmäßig, habe ich die immer als Tour-Support bekommen. Und irgendwann hat der liebe, liebe Daniel von Ibanez einfach gesagt, weißt du was, behalte sie einfach. Geil,
mein
danke.
Gott. Das sind so, das, weißt du, ich unterhalte mich gerne mit Leuten, die einfach so viel Glück im Leben haben. So, ne, und einfach unglaublich so. Das ist so, ich gucke mir das gerne an, ich freue mich. Weißt du, David, das Ding ist ja auch, ich dürfte mich auch gar nicht endorsen, weil ich habe ja eine freie Werkstatt so und ich muss mich ja auch noch über die Marken abfacken
ja,
dürfen.
Stimmt,
so. Das
ja.
Ist halt das
aber
Ding.
Aber dich
so,
als
ne?
Künstler können sie endorsen.
Ey, wirklich, also ohne Scheiß, ich habe aktuell auch keine Ibanez mehr und ich würde auch wirklich viel für Ibanez tun. Ich will mich nicht anbieten, aber ich bin großer Ibanez-Fanboy und deswegen, lieber Daniel, Ibanez, Germany und Japan.
Da kann
und
man
LA.
Doch auch was machen mit irgendwie der Werkstatt von wegen hier. Yeah. lizenzierte Ibanez-Werkstatt.
Genau, dann gebe ich mir auch wieder Mühe mit Videos und sowas. Und Ibanez kommt bei mir prinzipiell immer ganz gut weg. Es sei denn, ich kriege irgendwelche komischen China-Steify-Fakes, wie ich die letzte hatte. Dann frage ich mich natürlich ab. Ich kann auch Sachverständiger für Ibanez-Gitarre machen, ist auch kein Problem. Ich gebe mir auch Mühe und ich kann auch dann zocke ich auch wieder mehr. Deswegen, aber wie gesagt, ich will mich jetzt auch nicht hier anbiedern, aber ey, es wäre ultra geil. Es wäre eine Jam. Ich hätte einfach, oder? Nee, ich hätte gerne. Ach, ich hätte gern so viel. Ey, David, ich finde, du hast eine schöne kleine Auswahl. Das gefällt mir.
Und dann gibt es halt noch andere Sachen von anderen Marken, über die wir am besten nicht sprechen. Nein, ich habe noch einen Bass noch von Ibanez und ich habe noch diese zwei Iron Label, die neuen Modelle, diese ganz schwarzen, die Iceman und die Xyphos. Die habe ich jetzt gerade hier einfach nur zum Video machen. Die gehören mir jetzt nicht, die kommen wieder zurück. Aber auch sehr coole Gitarren. Also ja, ich bin rundum zufrieden. Ibanez ist ganz toll. Ganz tolle Leute da auch. Hab sie wirklich sehr gerne. Sind eigentlich eher Freunde als jetzt irgendwie Geschäftspartner. Und das ist, glaube ich, so das Ding bei der Sache, dass man sich einfach super klasse versteht. Und da bin ich jeden Tag dankbar und froh drum, dass es so gekommen ist.
Ey, ohne, also ich wollte schon sagen, dass das Wort zum Sonntag, ey, ohne Scheiß, ich muss da einfach in diese Kerbe mit einschlagen. Du bist ja auch viel auf Social Media unterwegs und sowas, ne? Und dein Feed auf Instagram wird natürlich auch immer voll von irgendwelchem Gitarrenscheiß wahrscheinlich sein, so wie das immer so ist. Ist bei mir genauso und ich habe das schon in mehreren Folgen gesagt, wie viele Marken es einfach aktuell gibt, so von denen du noch nie was gehört hast. Und da hast du natürlich auch welche bei, die sind cool, aber du hast auch ganz viel Schrott dabei. Also wirklich Schrott, Schrott, Schrott. Weil der Trend geht einfach dahin, dass Gitarren heutzutage erstmal irgendwie an richtig geilen Computerprogramm designt werden und dann werden die irgendwo in Fernost outgesourced, dann wird sich eben Produzent gesucht und der baut die Dinger dann. Die Qualität ist dann erstmal sekundär, Hauptsache es sieht gut aus, in Anführungszeichen. Und ich finde schon, dass du, wenn du eine junge Company bist, musst du erstmal einen gewissen Ruf dir auch erarbeiten. Ganz einfach so, ne? Und ich will jetzt auch gar nicht damit sagen, ey, man sollte nur auf die eingesessenen Player oder sowas setzen. Ey, das meine ich gar nicht. Aber du hast einfach bei jungen Companies viel Schrott, weil denen das Handwerk einfach fehlt. Punkt aus. So, du hast natürlich bei Ibanez, darfst du auch nicht vergessen, du hast im Low-Budget-Bereich von Ibanez, je nachdem, wo die herkommt, im Einstiegsbereich, ist da auch mal eine Geo dabei, was einfach so, ja, ist auch nicht das Gelbe vom Ei, weil das aber auch einfach, wie gesagt, eine Einstiegsgitarre ist und da kannst du einfach mal Pech haben. So ist das einfach so. Ist so, ne? Aber nichtsdestotrotz, du hast, weiß ich nicht, also du kannst dich wirklich, und das meine ich wirklich total ehrlich, man kann sich glücklich schätzen, ist in deinem Fall, dass er halt von einer Company endorsed wirst, die eine gewisse Tradition einfach auch hat und die einfach auch sich Gedanken einfach auch machen, so was Gitarrendesign angeht, Bespielbarkeit und so weiter und so fort. Das ist schon, das macht Ibanez schon sehr gut.
Allein, dass sie da gemeint haben, wir machen jetzt die AZ-Reihe und der Ziel davon war eigentlich die Gitarre für den Player und nicht unbedingt in erster Linie das Design, sondern wie muss die beschaffen sein, dass die Leute, die wirklich das Ding benutzen wollen, da das meiste rauskriegen. Das sagt ja schon viel aus dann hinterher. Ne?
Ey, voll. Also wirklich, das muss man auch im Jazzbereich so, ne?
Stimmt, haben ja, viele, voll übersehen. Ne, aber
das
ja.
Ist so, genau, das ist immer so, das haben voll viele immer gar nicht auf dem Schirm, aber Ibanez macht einfach schon echt seit Jahrzehnten, ob es eine Schofield ist, ob es eine Pat Metheny oder sowas ist, eine George Benson, das sind richtig geile Jazzpompen, so die die machen.
Jetzt,
so,
wo ne? Du sagst, pass auf, ich habe ja noch was, habe ich vergessen.
Jetzt kommt es, jetzt jawohl.
Ibanez Musician.
Die Musician, die, genau, hammergeil. Mit Neck Through nehme ich, ne?
1979. Ja. Das ist Vintage.
Hammer. Jetzt, ne? Ey, voll. Die hatte ich schon zweimal zum Service gehabt, weil ein Kunde von mir hat die zweimal. Ja. Und die ist auch so End 70er, Anfang 80er hat der eine.
Genau.
Und die Dinger sind einfach, ey, ohne Scheiß. Das Einzige, was ich daran machen musste, ich musste die Potis waren immer noch original, die musste ich ein bisschen reinigen, die sind unkaputtbar. Die hat auch oben, glaube ich, am Sattel auch, meine ich auch, diese Doppeleinlage mit Messing und Knochensattel, ne? Ja. Müsste so gesplittet sein, so. Ist
ja,
also,
ja. Ja, das, die Qualität die von diesen Gitarren ist unfassbar.
Ja, es ist wirklich so. Das sind Gitarren für die Ewigkeit. So. Das ist so, die Brückenkonstruktion ist geil. Deswegen, ey, herzlichen Glückwunsch,
die will ich nicht verkaufen. Der Lack und alles, das ist ich liebe meine neuen Ibanez-Modelle, ja, aber wenn ich mir das angucke, das ist so gefühlt, ist das J-Custom-Qualität, aber das war früher so normal oder so.
Ey, ist einfach Standard gewesen, ja. So, ne? Das ist, oder auch, ne, oder auch, ich habe im Shop gerade noch, ist ein Langzeitprojekt von mir, eine alte Roadster, eine Roadster 2 sogar, ja. Auch Made in Japan, die ist ultra, also ey, einfach ein richtig geiles Teil, so, ja. Ne?
Verrückt.
Und das,
ne?
Ey, wir müssen ja schon sagen, wir machen hier gerade echt gute, positive Werbung für Ibanez.
Fall, ja,
möchte ich hier nochmal so an der Stelle sagen, an die Leute, die bei Ibanez arbeiten, das hören. Ne, Musik ist auf jeden Fall richtig cool. Geiles Zeug.
Voll.
Gefällt
ja.
mir.
Ja.
Ey, Hammer.
Von meinem Papa. Habe ich mir nicht gekauft, habe ich bekommen.
Das ja, ey, also da, du kommst, dann kommst du ja aus einer Musikerfamilie, ne?
Aus zumindest einer musikaffinen Familie. Was ist ein Musiker? Ja, mein Vater hat auch, der hat immer Gitarre gespielt und er hat vor allem, hat eins gemacht, er hat hier im Ort halt in der Coverband gespielt und das hat mich, glaube ich, sehr beeindruckt.
Okay, verstehe. Ja. Das ist, was hast du gesagt, Mannheim kommst du die Ecke oder was, ne? Oder,
ja, genau, ein Kaff bei Mannheim quasi.
Was ist denn, also ich kenne mich ein bisschen in Mannheim aus, muss man dazu sagen, so gerade die Ecke. Deswegen, was für ein Kaff, vielleicht kenne ich das
Kennst du Altrip?
Nein.
So, ist nämlich auch nicht auf der Baden-Württemberger Seite, sondern auf der Pfälzer Seite. Und
pass auf, also Rheinland-Pfalz, okay, alles klar.
Da muss man mit der Fähre hinfahren, über den Rhein.
Ist das so? Ach, schau an, das ist ja...
Ich bin auch in die Schule immer mit der Fähre gefahren.
Geil, ey, das ist ja, das ist so, ach, an Mannheim, war ich schon lange nicht mehr. Was wollte ich sagen? Das heißt, du bist aber dann in der Rheinland-Pfalz-Seite und bist aber in Baden-Württemberg dann immer zur Schule gegangen, oder?
Ja,
was? Oder?
Genau, ja.
Wahnsinn, sowas kennen wir hier im Ruhrgebiet gar nicht. Das ist... Weißt du, hier im Ruhrgebiet, hier, wir atmen jeden Tag, atmen wir hier Kohlestaub noch ein, so prügeln uns auf den Straßen und sowas. Also hier ticken die Uhren ganz anders.
Ja, das, so siehst du auch aus.
Oh ja. Ja, jetzt ich würde mir mal ganz kurz noch ein Bier holen, wenn das in Ordnung ist. Ja, das dauert 10 Sekunden.
Ja.
So, was wollte ich sagen?
Wow, das ging ja schnell. Ey, du hast den Vorrat sehr nah.
Der Kühlschrank ist hier direkt neben mir.
Sehr gut.
Du hast ja auch, also das darf hier nicht zu kurz kommen, so, ne? Weil all die Leute, die hier stattfinden im Podcast, wenn die natürlich noch in Band spielen,
ja.
Da muss natürlich auch ein bisschen über die Bands auch quatschen.
Ja.
Butcher Sisters.
Ja, auf läuft jeden Fall.
Gut bei euch.
Ja.
Ne? So, was Konzerte und sowas angeht, ihr habt jetzt am genau. Letztes Wochenende Warm-Up Rock am Ring aufgemacht.
Sehr, sehr
ne?
gut. Also überraschend cool, dass du bei Rock am Ring quasi bist, ja. Und dann auf die Bühne läufst und du hörst vom Backstage-Bereich schon aus, dass die Leute halt nach dir rufen. Das ist und das gar nicht so knapp. Und dann stehst du da und am Ende ist halt doch tatsächlich dieses komplette Zelt voll. Dieses sehr große Zelt und dann filmt dich auch noch das SWR und sowas und hinterher kannst du in der Mediathek jetzt angucken. Also da merkt man dann doch immer wieder, fuck, diese, Entschuldigung, Mist oder verdammt, uiuiui, diese Band. Alles gut.
Nein, du diese kannst, Band ich hab explizit ist, hier, also ist alles gut.
wirklich in Deutschland überhaupt nicht mehr unbekannt, sondern das kennen einfach super viele Leute, die kommen auf Shows überall in Deutschland, man verkauft sogar Shows aus, man spielt auf Festivals, die Leute kennen einen, man läuft über den Campingplatz, überall hört man immer wieder TBS irgendwie auf dem Campingplatz und die Leute tragen die Shirts und sowas, das ist in dem Sinne echt keine unbekannte kleine Band mehr irgendwie, sondern das ist einfach schon was und das muss man dann immer wieder selber so feststellen, so wow, immer wieder positiv überrascht.
Wann habt ihr euch gegründet? Wann habt ihr
also
euch
das Spaßprojekt hat ungefähr während dem Abi angefangen, 2011 haben wir zum ersten Mal, glaube ich, angefangen, so Sachen zu machen, dann haben wir aus Spaß so eine kleine EP aufgenommen, 2013, aber das war das jetzt nicht, was es jetzt ist, also so angefangen, wie das jetzt hat, sagen wir mal, Ende 2016, Anfang 2017. Okay. Als wir gesagt haben, komm, mach das doch mal jetzt wirklich Band und mal gucken. Ja. Aber so, ja, genau.
Ja. Yeah.
Also 1-2 Jahre, ja. Dann 2 Jahre Corona und jetzt sind wir wieder. Im Endeffekt ist das quasi das dritte Jahr.
Ja, aber ja gut, genau. Also Corona vierte, muss natürlich, ist ja, Corona hat natürlich immer noch viel kaputt gemacht, so, ne? Ja. Aber ey, ist doch mega. Ich glaube auch, wie gesagt, ich habe ja bei euch auch reingehört und habe euch auch im Panic gesehen. Und das ist, glaube ich, auch so gerade so dieses Ding, also jetzt mal so aus Hörerperspektive. Ja. Mich hat dann extrem so, hatte ich ja schon im Vorgespräch gesagt, so irgendwie jetzt nicht direkt an, das hat so ein bisschen diesen Kraftclub-Vibe, aber natürlich nicht wie Kraftclub, aber weißt du, so halt in tiefer gesetzt so, ne, oder in tiefer gelegt so, und natürlich noch irgendwie noch mit einem fetten Spoiler noch dran, und alles natürlich noch ein bisschen asozialer, darf man auch nicht vergessen so, ne, dann ist natürlich auch schon geht ja in die Richtung und dann ist da noch so ein bisschen auch dieser ja, ich will nicht sagen, so KIZ-Vibe noch mit
voll,
dabei oder so.
Wollte ich
so
sagen.
Kann ich das sagen, dann passt
wir
das.
Wir haben früher immer gesagt, so komm, wir machen jetzt quasi KIZ-Metal. Wir haben nämlich so, damals, da gibt's auch dieses Calejón-Album mit dem Song
das
Porn
von
Spain. Calejón,
an die muss ich auch noch denken.
Das haben wir früher gehört und haben gedacht, fuck, wie geil ist das, warum gibt's das nicht? Okay, müssen wir halt selber machen.
Ey, genau, wenn es das nicht gibt, muss man es selber machen. Aber das ist, ey, genau, das passt eigentlich auch so. Und deswegen, ich glaube, das trifft einfach auch so, wie man so schön sagt, den Nerv der Zeit. Ne?
Mhm,
und auf jeden Fall. Die Leute haben Bock da drauf so und ey,
also
ist doch mega cool. So.
Auf jeden Fall unsere Generation, ja.
Mhm.
Was interessant ist, ist, dass alles, was irgendwie ab 50 oder sowas, hört es irgendwie bei vielen dieses Verständnis auf. Da sieht man so richtig so einen Generationenkonflikt aufflammen, weil die das gefühlt überhaupt nicht verstehen und nicht mitbekommen haben, ja, dass dieses ganze Rap-Hip-Hop-Zeug und auch mit der entsprechenden Sprache, aber halt auch einfach lustig gemeint als kulturelles Ding bei uns einfach so da war und dass das irgendwie so die Mischung daraus ist. Das ist
Ja, vor allen Dingen, es ist ja auch, das darf man auch nicht vergessen, wie das immer so ist, es ist auch Show. Also so, ne? Es ist ja, das ist jetzt so, ich musste auch teilweise ein bisschen an New Kids denken.
Einfluss so, genau.
Ne, das ist jetzt auch, ich habe nie New Kids so richtig geguckt, aber mir ist das schon Begriff und ich musste halt, erinnere mich auch allein schon mit dem Junge in Labor dir so, ne, auf dem Griff, so, ist halt New Kids so, ne, so. Und deswegen, ich glaube, klar, das ist natürlich für eine bestimmte Art von Leuten, die checken sowas halt nicht.
Ja.
Und wie das aber immer im Musikbereich einfach so ist, das kannst du auf jede andere Band auch beziehen, es ist Show. Nimm The Butcher Sisters, nimm Rammstein, nimm Slipknot, nimm jede andere Band. Es ist Show. Nicht, also so, ihr geht ja jetzt nicht, also okay, ich fände es auch wild, wenn ihr wirklich so, ich sag mal, so Kernassi wie ihr auf der Bühne seid, wenn ihr jetzt auch so im Real Life seid, ey, kein Ding. aber am Ende sind auch nicht so, ich meine, Rammstein sind wahrscheinlich schon ein bisschen special, aber nichtsdestotrotz, es ist auf der Bühne, das, was du auf der Bühne bist du, es ist ungleich mit dem, was du im richtigen Leben am Ende sagst.
Also ich hoffe, dass bei uns doch relativ offensichtlich erkennbar ist, dass die Texte irgendwie auch über einen gewissen Wortwitz und eine definitive Ironie verfügen und dass B, wenn wir den Käse da auf der Bühne machen, dieses Gesamtkonzept einfach dann doch offensichtlich einfach nur eine lustige Show sein soll, die allein zur Unterhaltung dient. Ich glaube, es wird schon klar, oder?
Ja, total.
Ja, und
das ist
man,
so.
Ja.
Voll. Also wie gesagt, und das muss man auch sagen, so, das ist halt das Ding, es ist musikalisch schon gut umgesetzt. So. Das ist, weil das ist, finde ich, auch immer so, das darf man nicht vergessen, da muss der Drummer schon tight sein, das ist er aber auch so, dass das auch groovt, ne? Gerade wenn er diesen Hip-Hop-Aspekt hat, so, weil da ist, finde ich, so, die Rhythmusfraktion schon sehr entscheidend. Und das ist so das Gesamtbild, das stimmt auf jeden Fall. Das ist, das macht das schon gut. So. Und deswegen, als ich jetzt gesehen habe, dass er hier auf der Warm-Up-Show vom Ring spielt, dachte ich, ey, ist doch mega geil, läuft ja richtig gut.
Das war ganz toll. Also man trifft dann auf ein, ich meine, Rock am Ring, Rock im Park etc., das sind ja heutzutage, das ist ja kein Metal-Festival in dem Sinne, das ist ja schon ein Mainstream-Festival eigentlich.
Ja, voll.
Und du hast da wirklich den Durchschnitt der Leute. Und die fanden es alle durch die Bank richtig geil. Ich habe manchmal sogar das Gefühl, dass du die nicht extremen Metal-Hörer, sondern die normalen, in Anführungsstrichen, sondern wie nennt man das, die Leute, die halt querbeet hören, ja, dass du die damit oftmals noch besser abholst als irgendjemand anderen, weil die viel mehr in der heutigen Musikkultur irgendwie auch drin sind und dann merken, dass das auch den Zahn der Zeit trifft und dass es lustig ist und dass sie das irgendwo herkennen und ja, ne, und deswegen, das war, glaube ich, bei Rock am Ring mehr als noch bei irgendwelchen spezielleren Metal-Festivals, sei es Full Force, Summer Breeze etc., der Fall, dass die Leute wirklich durch die Bank weg das wirklich richtig, richtig gefeiert haben.
Ja, ich glaube, da muss man auch vielleicht, könnte ich mir vorstellen, ich meine, ihr habt natürlich jetzt auch den Vorteil, weil wenn man so Rock am Ring Warm-Up-Show macht, die Leute haben Bock, also jetzt gerade nochmal nach 2 Jahren, wo eh gar nicht stattgefunden hat, festivaltechnisch, und dann ist quasi, ich meine, ich war auch oft genug beim Ring und da gab es noch keine Warm-Up-Shows, also das hört sich jetzt auch, also ich war das letzte Mal 2010 da und das höchste aller Gefühle war, wir sind auch meistens so schon dienstagsabends oder mittwochs angereist, wenn die ersten Campingplätze aufgemacht haben. Und da war das höchste aller Gefühle, dass es eine vor dem Haupteingang so eine Disco noch gab. Weißt du, war ein Zelt aufgebaut, wo halt Metal-Disco war. Aber weit von einer Warm-Up-Show entfernt. Und das Coole ist ja dann so, weil du hast natürlich schon irgendwie von Mittwoch bis Freitag, bevor das Festival erstmal losging, auch schon viel Energie halt irgendwie schon beim Saufen halt verloren. So, ne? Und irgendwie hast du dann nur Bock, dass es losgeht. Und wenn du dann quasi so diesen, wie so ein Pre-Opener halt machst, so auf so einem kleinen, wie ist ja wie so ein mini-eigenes Festival vom Rock am Ring halt, weißt du, was ich meine, so, ne, und das ist natürlich dann, weil die Leute haben ultra Bock, weil die einfach Bock haben, jetzt geht's los, und dann ist das natürlich so, habt da so ein Alleinstellungsmerkmal, so, das ist natürlich extrem cool, wenn du halt auf so einer Warm-Up-Show dann spielst, so, das ist natürlich extrem nice, so, das, ich könnte mir jetzt natürlich, aber das ist jetzt nur meine Meinung, ich könnte mir vorstellen, weil, wie du schon sagtest, Rock am Ring ist ja mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, schon länger, sehr offen, was Musik angeht, so, ne, jetzt, klar, Scooter haben da jetzt auch gespielt und so, aber ich weiß, ich habe auch bei Rock am Ring, ich glaube, das war sogar 2010, Jay-Z gesehen, so, weil der da gezockt hat, so, ne, und ich fand es ultra cool, weil ich finde Jay-Z einfach ultra geil, ich bin ja jetzt auch nicht so borniert, dass ich nur sage, so, ey, Metal und Rock, bla und bla, ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, wenn du jetzt zum Beispiel Wacken nimmst, weil Wacken ist ja halt immer noch ziemlich Metal-lastig, Punkt aus, es ist halt Wacken so, ne? Und ich habe schon mitbekommen, weil ich glaube, dieses Jahr sind ja Slipknot-Headliner auch da und für, ich glaube, für viele eingefleischte Metal-Fans ist Slipknot halt auch immer noch so, natürlich ist Slipknot Metal, aber nicht gleich Metal, was man so als Metal-Typi beim Wacken versteht, so, weißt du, was ich meine? Und da könnte ich mir vorstellen, dass so die Butcher Sisters, das können auch so die Leute so nicht trennen, aber weißt du, wie es genug Leute haben, die sagen,
polarisieren, was, aber das ist ja auch gut, ne?
Genau, exakt, ja, genau, natürlich, so, das sollte am Ende auch, ey, am Ende, ey, Slipknot hat am Anfang, als ich die 2000, ich habe Slipknot 2 Mal gesehen, und zwar 2004 als Vorband von Metallica und danach nur 2005 auf dem Ring. Und ich weiß, als ich die als Vorband von Metallica gesehen habe, da waren übrigens auch noch damals The Lost Prophets noch mit dabei, wie heißt es, den Sänger ja haben, der einfach Babys vergewaltigt hat, so, die haben sich ja dann irgendwann sang- und klanglos aufgelöst, so richtig krass, ja, ja, auf jeden Fall, als Slipknot gespielt haben, du hast auf jeden Fall, also es war ausverkauft, war auf der Schalke Arena, und du hast so bestimmt, boah, 20-30% im Publikum gehabt, die haben sich umgedreht, oder haben den Mittelfinger gezeigt, als Slipknot gespielt haben, weil das für die einfach zu, das war nicht das, was die als Metal verstehen, weißt du, was ich meine, so, und das ist schon polarisierend, wie also du schon gesagt hast.
Es ist, also A würde ich denken, auch bei Wacken ist ja auch immer im Vergleich ja mainstreamiger im Metal-Bereich geworden. Ich glaube, das ist voll, ja, auch, muss man ja auch machen, ja. Du willst ja ein Angebot schaffen, da kommen ja so viele Leute her und dann glaube ich auch, ist es gut, dass man mal Bands hat, wo viele sagen geil und viele sagen nee, dafür gibt es ja ein Riesenangebot. Ich glaube, die Vielfalt macht es da immer, auch bei der Popularität von so einem Festival. Da spielen da spielt dann halt auch Nasty. Da sagen auch die normalen Metal-Leute, was ist das denn? Aber spielen halt trotzdem und es ist geil. Und es gibt genug Leute, die es immer noch richtig geil finden. Also ich glaube, das funktioniert dann schon genauso auch mit TBS. Die kannst du da halt auch hinstellen. Als wir damals auf dem Full Force gespielt haben, das ist ja, es ist nicht ganz wie Wacken, aber es ist ja schon auch halt einfach ein Metal-Festival.
Ja, ja.
Die Leute sind ausgerastet durch die Bank weg, ja. Und immer öfter muss ich auch feststellen, dass dann da irgendwelche eingefleischten Metal-Typen stehen, auch ältere, die es am Ende dann doch richtig geil finden. Also, ja. Ne, so. Und dann, was soll ich sagen? Worüber hatten wir es gehabt? Jetzt bin ich abgeschwiffen. Da habe ich zu viel über TBS gelabert hier.
Ja, du hast immer ein Prozent, also einen gewissen Prozentsatz an Leuten, die wollen am liebsten quasi nur, dass Metallica spielt und die ersten drei Alben spielen und ja. Das war's. Also weißt du so, das ist so das, was die haben wollen, so, ne? Von der Kill 'Em All bis zu Ride the Light, bis zu Master of Puppets,
ja.
Und alles, was danach kommt, ist scheiße. So, ne?
Ach genau, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Nämlich, ich finde es immer so ganz interessant. Die Metal-Kultur, ja. Mhm. Ich meine, die Rockmusik und auch die Metal-Musik, die entstand ja damals mit einem gewissen Aufbegehren und Kontra und anders und gegen die Eltern und ja.
Ja.
Also eine wilde, aufbegehrische Zeit der Jugend, anders und wild und was weiß ich nicht. Und es ist dann immer wieder lustig festzustellen, dass die Leute, nicht alle, aber viele wahrscheinlich, die früher diese Rowdies waren, was Neues und anderes gemacht haben, sich heute hinstellen und dann teilweise sagen, nee, das ist so neu und anders, das mag ich nicht, ich will, dass es genauso ist, wie es früher war und alles andere ist doof. Also da geht ja. Irgendwie dieser eigentliche Charakter von der Musik, was dem innewohnt, so oftmals so sehr verloren und das finde ich dann so schade. Und mir kommt es auch oft vor, dass diese Metal-Gemeinschaft, diese Community, diese Kultur oftmals dann leider sehr konservativ, in konservative Richtungen abschweift, die eigentlich dazu gar nicht passen sollten und die gar nicht mehr neu, offen, frisch und etc. sind. Und das finde ich dann immer so schade. Ich gehe dann immer auf das Festival, dann vor allem halt auch als Profimusiker und offene Person, die halt selber Musik macht und sowas und denke mir, ist doch geil, wie viel Vielfalt es gibt und ich höre das und das und das und dann geht man zu Metallica und hinterher geht man zu Electric Callboy und dann gehst du zu Nasty und dann gehst du zu Feuerschwanz, was weiß ich nicht, und danach mit Sugar und sowas. Und was für unterschiedliche Arten von Musik, alles innerhalb von einem Genre und alles auf einem Festival. Und geil, so muss es doch sein. Viel Angebot, viel Unterschiedliches. Und die Leute, die sich da irgendwie dagegen verstellen und sowas, das ist halt schade. Also für die eigentlich, ja. Aber ich fände es nur gut, wenn sich dann die auch Veranstalter und etc., wenn sich die nicht eben auf die Fahne schreiben, wir sind jetzt sehr konservativ und nein und nein, sondern Offenheit und neu und geil und sonst bringt das halt auch diese ganze Musik nicht gerade zum Überleben und sich weiterentwickeln, sondern im Gegenteil, das wollen wir doch alle nicht.
Nein, aber du hast das je nach Genre natürlich, dass man gerne, dass die Leute haben die Scheuklappen auf, so, ne? Und die gucken nicht gerne nach links und nach rechts und wollen halt immer nur das halt hören, was sie schon seit 20, 30 Jahren gehört haben und all das, was danach kam, ist halt Schrott. Das sind natürlich zum Glück nicht alle so, aber so ein paar hast du halt immer dann davon. So und
ja, klar, ein paar hast du immer und überall auf jeden Fall. Aber deswegen ja, also eigentlich das, was der Musik innewohnt und das, was die Leute, die früher diese Musik gemacht und gehört haben, eigentlich bewegt, sollte auf keinen Fall da verloren gehen, ne? Und es fühlt sich da manchmal so an, als würden die irgendwie diese Wurzeln, woher das eigentlich kommt und was es eigentlich macht und sowas, irgendwo verlieren. Das ist nie gut.
Nee, finde ich auch. Also ich finde am Ende, also gut, ich muss auch aufpassen, weil ich merke zum Beispiel bei mir, dass ich so bei manchem, ich steige bei vielem Gitarrenscheiß aus. Da bin ich, das kriegt mich nicht mehr. Ich bin bei manchen Sachen so, also zum Beispiel ist so mein, voll viele Leute aus meinem Umfeld oder so aus dem Shop-Umfeld feiern da total. Wie heißt der Typ? Ich sag immer, der heißt Jim Hansen. Der heißt aber gar nicht Jim Hansen. Der ist auch lieber.
Tim Hansen.
Tim Hansen. Ich sag immer auch scheiße. Polyphia, Jim Hansen, einfach um die Leute abzufacken, weil der Typ macht mich kirre. Das ist so, der Typ kann ultra zocken. Alles ist cool. Wie heißt die Band mal von dem?
Polyphia.
Genau. Ey, sorry. Ist nicht mein Ding. So, ne?
Das ist ja okay.
Ich steig. Natürlich so, ne? Aber das ist so, ich merke halt einfach, das ist nicht meine Art von Schreddermusik, so, da bin ich einfach zu oldschool dann für, so, ne, das, und ich sag dann auch mal, wenn der Kamer sagt, ja, sag mal, das mal hören, sag ich, Alter, mach die Kacke aus, oder irgendein Kunde schickt mir das, sag ich, ich will das nicht hören, hau ab mit dem Typ, ich will keinen Jim Hansen hören, so, das ist kein Bock auf den. So, da bin ich manchmal, da bin ich echt so ein bisschen borniert und so ein bisschen, da kriege ich so Dad und Old Man Vibes, das,
ich weiß, was du meinst. Also das habe ich jetzt bei Pulliver nicht, ich finde es mega geil, ich finde Tim Hansen auch, was sie damit geschafft haben, eine ganz neue Sache erfunden quasi, mega krass, Respekt, klasse. Ich kenne diese Gefühle, je älter man wird, finde ich, hat man auch oftmals immer mehr diese Gefühle von, will ich einfach nicht, will ich auch nicht drüber nachdenken, gefällt mir nicht, lass es einfach weg, weil man irgendwie manchmal dann das Gefühl hat, ich arbeite den ganzen Tag, ich habe eh genug Stress und Sorgen, ich will jetzt auch nicht noch mehr Anstrengung in meinem Kopf, ich will einfach das, was ich will, und da hat für mich meine Toleranz ein Ende.
Oder so, oder? Exakt, ja, ganz genau. Genau. Das ist auch, ich glaube, bei mir hat das auch so, das ist jetzt, ich weiß, es ist ultra arrogant und super oberflächlich. Ich glaube, was mich bei Jim Hansen einfach abfuckt, ist dann so das Ding, dass ich immer den Typi sehe und denk so, ey, wie alt ist der? 17? Dabei ist der nicht 17. Ich glaube, der ist bestimmt schon so alt wie wir oder sowas oder so. Lass den Ende 20 sein oder so. Aber der hat einfach so, der hat schon Hals-Tattoo. Und ich denke mir bei Leuten, da denke ich mir, warum hat der schon Hals-Tattoo, Alter? Der sieht aus wie 12. Und dann denke ich mir, dann fuckt mich das ab, die Leute, die zu krass tätowiert sind an den Stellen, wo sie eigentlich noch nicht tätowiert sein sollten. So. Und ich glaube, dann werde ich getriggert und dann mache ich zu und kann den Typen einfach nicht ertragen. So, das ist dann...
Das ist immer so dieser Blickwinkel. Er ist 93 geboren, ist also 29. Oder was?
Okay. Ist er, ja.
So. Man muss da, ich sehe das dann immer echt aus dieser offenen Musiker-Künstler-Perspektive und denke mir so, dieses Gesamtkunstwerk und auch dieser Typ ist einfach ein Gesamtkunstwerk, ja, seine Art und Weise, seine Person, seine Tattoos, seine Gitarren, wie er sich gibt, was er spielt, was er macht, das ist einfach ein Gesamtkunstwerk. Und das kann man mögen, kann man nicht mögen, aber ich finde es immer faszinierend, einfach zu schauen bei allem, was hat das irgendwo, was macht das mit Leuten, warum mögen das Leute, warum nicht. Und es ist dann auch immer spannend, finde ich, wenn du halt Musik hast oder Kunst hast, die polarisiert und aneckt, und dann hast du da nämlich immer irgendwas drin, was halt besonders ist und was bei den einen auf Ablehnung, bei den anderen auf Begeisterung stößt. Das macht es halt immer so viel spannender, und wenn du dann viel davon hast, ist es umso spannender.
Ey, ich muss ja auch, also ich gebe dir zu 2000% einfach recht, weil das Ding ist ja, wenn ich mich jetzt in den pickligen 14-jährigen Paul zurückversetze, so, und ich bin zum Beispiel, als ich mit Mucke eingestiegen bin, ich bin ein riesiger Limp Bizkit-Fan gewesen, so, das waren für mich so die ersten Dinger so, womit ich groß geworden bin, als irgendwie Rollin' rauskam und so, und für mich war Wes Borland auch noch bis heute einfach ein Riffmonster, und als Kiddie fand ich den Typen so krass, weil der einfach, der hat Bodypainting gemacht und der sah auf der Bühne immer ultra abgefahren aus. Und ich weiß zum Beispiel, ich war mit meiner Mutter, war ich einfach in Oberhausen in der Köpi Arena damals noch, bei der, mit meiner Mutter, ganz genau so, ne, waren wir halt bei Limp Bizkit, so, und meine Mutter saß da die ganze Zeit, so, wir saßen irgendwie Oberrang, und ich stand, Arme verschränkt, mit einer New York Yankees Basecap nach hinten natürlich, so, da, und hab dann immer so mit Kopf genickt, so, ne, wie sich das gehört, und meine Mutter hat sich das da angeguckt, ich glaube, die hat dabei noch irgendwas gegessen und hat einfach den ganzen Abend darauf gewartet, dass sie den einen Song spielen, den die gut findet, und zwar von Mission Impossible, der Soundtrack Take a Look Around, weil das der einzige Mal, den die kannte, und für mich war das als Kind einfach so, oder als Kiddie so, ey krass, Limp Bizkit, ultra krass, und wahrscheinlich, meine Mutter hat mit Musik jetzt wenig zu tun, aber für Leute, die wahrscheinlich irgendwie auch im Gitarrenbereich halt irgendwie schon vorher aktiv haben, die werden sich gedacht haben, was ist das jetzt für eine Kacke, jetzt kommt irgendwie so Crossover-Gedöns, da ist irgendwie so ein Typ, der bemalt sich total krass, so, das hat Kiss schon gemacht eine Zeit lang, Kiss machen das immer noch. Was soll das jetzt so? Deswegen kann ich das schon verstehen. So, das ist, glaube ich, irgendwann ein bisschen älter, und irgendwann braucht man einfach Sachen, woran man sich so ein bisschen aufreiben kann. Ist auch normal.
Ja, ja, ich glaube auch. Irgendwo kommt es halt raus. Ja, und wenn es dann, ich meine, Musik ist ja schon was sehr Persönliches, und Leute identifizieren sich auch mit Musik selbst und ihre eigene Persönlichkeit, ja. Und das ist ja dann schon quasi fast schon ein Angriff auf die eigene Persönlichkeit gefühlt. Ne?
Ja, natürlich.
Und das ist natürlich einfach eine andere Herangehensweise. Bin ich jetzt einfach nur Musikkonsument und das war's? Oder versuche ich in dem Ganzen nochmal irgendwie was Tieferes zu sehen? Oder bin ich einfach super offen? Oder will ich einfach nur das, was ich will und der Rest ist mir egal? Ja, da ist natürlich jeder anders, ne? Ist einfach eine sehr persönliche Sache, auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz, das ist halt, denke ich, sollte nie ein Hindernis sein, irgendwie was nicht zu tun oder was zu.
Na, oder, ja. Ja, oder sich neuen Sachen auf. Also, das ist schon, also ich war voll. Also, du musst ja auch, finde ich, dich neuen Sachen halt irgendwie öffnen, ganz klar, natürlich. Genau, So, das mache ich auch am Ende des Tages. Ich bin halt manchmal, wie gesagt, wie wir dann alle sind, man braucht ein paar Eckpunkte, an denen man sich aufreiben kann. Du, und
bei mir genau.
Wie ist es Jim Hansen?
Ich finde es zum Beispiel lustig, wir mit unserem TBS-Zeug. Und ich meine, wir sind ja alle Gitarrenkinder, ja. Und wir sind alle mit Rock und Metal und dem ganzen Kram groß geworden und nicht mit Rap. Überhaupt nicht. Und ich weiß noch früher in meiner Jugend, ich habe Rap nicht leiden können. Ich fand das doof. So komplett.
Ja,
ich
auch.
So.
Ja.
Und dann wird man irgendwann älter. Und dann bist du irgendwie so 18, 19, denkst du, ist doch irgendwie ganz lustig, auf eine andere Art und Weise, öffne dich doch mal, das hat doch auch irgendwie was so. Und dann kam das dann irgendwie so, dass man dann halt gemerkt hat, okay, ist irgendwie doch ganz geil, hat das vermischt. Und dann gab's auch Phasen, da habe ich super viel Rap gehört und eigentlich gar nichts mehr mit Gitarren. Und dann fand ich auf einmal alles da richtig cool und geil, was ich vorher nicht leiden konnte. Und es war natürlich auch voll diese TBS-Phase, vor allem am Anfang. Und auch diese Zeiten, weißt du, wo halt ein Kollege noch im Radio kam und sowas. Und,
ja. Lange ist her.
So, genau. Und, ja, und wo das alles ja total salonfähig war, ja. Auch diese Ausdrucksweisen, es war ganz normal. Und es waren die Superstars. Und dass man dann schlimme Wörter quasi in der Musik sagt, war so, ja klar, was denn sonst? Ja. Und dann merke ich aber auch, dann wird es nochmal ein bisschen älter, alles verändert sich sowas und dann blickst du zurück und denkst so, ja, nee, muss auch nicht so sein und heute höre ich mir auch vieles an oder denk, nee, ist es doch nicht mehr für mich. Ja, und ich glaube, das spiegelt sich dann auch zum Beispiel bei TBS dann wieder. Und auch einfach für ihn persönlich und egal mit welcher Art von Musik. Und klar, man wird älter und entwickelt sich weiter und findet dann Sachen von früher nicht mehr so gut etc. Also ich kann das schon verstehen, dass man dann irgendwann für sich sagt, nee, manches muss es auch einfach nett sein.
Nee, also ja, wie gesagt, sonst, ich muss dir da wieder recht geben, weil irgendwann hat man einfach diesen... Ach, keine Ahnung, diesen Overload und irgendwann will man einfach nicht mehr. Also ich hatte zum Beispiel den Moment, das weiß ich noch, als ich noch Gitarrenunterricht gegeben habe, da kam ein Schüler vor mir an, der Gregor, und der wollte mit mir einen Song damals von damals noch Eskimo Callboy machen. So, ich habe von denen noch niemand vorher gehört gehabt, so, da waren die doch relativ neu. Und ich habe mir dann angehört und meinte so, Gregor, nein, tut mir leid, da steige ich aus. Das nicht meine Mucke, einfach jetzt nur mal aus... ganz objektiv betrachtet, so, das ist, da bin ich nicht dein Typi jetzt für, der mit dir jetzt einen Song mit denen macht, so, ist nicht mein Genre, so. Und, da bin ich auch bis heute auch so bei geblieben. Ich bin einfach nicht so richtig so mit dem, da gab's relativ viele Bands, die diesen Dubstep-Metal gemacht haben, so habe ich das immer genannt, oder Nintendo-Metal, wenn halt viel so Keyboard-Parts da drin waren und dann viel mit bla, das ist, da habe ich dann immer gemerkt, da bin ich zu, da mag ich dann eher so Oldschool-Geschichten bis heute noch mehr. Ich habe dann gesagt, komm, lass doch was von Pantera machen. Das finde ich immer noch ultra hart so und das reicht mir dann meistens. Und das ist in Ordnung. Also ich glaube, du musst nicht alles abfeiern. Du musst aber auch nicht alles per se scheiße finden. Das ist immer auch so das Ding. Also die neueren Sachen so. Ne, es gibt ja auch Sachen, die finde ich auch cool. Und ich muss mich auch nicht mit allen dann anfreunden oder sowas. Ist. Ey, ich, ey David, ich muss dich jetzt. Was sagst du? Ey, wir sind, ja, das sind, ich weiß auch nicht, das liegt daran, weil wir Gitarristen sind. Wir sind tolerante Menschen. Wir können mit Bassisten, mit Keyboardern, mit Sängern, Sängerinnen, Drummer und allen möglichen umgehen. Das ist unsere Natur, unsere Bestimmung, unsere Leidenschaft. Ja. Aber ich muss dich noch was fragen, bevor wir haben jetzt gleich unsere magischen 2 Stunden erreicht und wir haben einen super Talk bis jetzt gehabt, aber ich muss dich trotzdem noch, also eigentlich wollte ich dich schon das die ganze Zeit gefragt haben. Ach, übrigens, was ich dich gar nicht gefragt habe, das handeln wir aber nur ganz kurz ab. Ich sag das, David spielt Camper Amps. Punkt.
Ja, ist ja, so, ne? Ja, ja. ja.
Ja. Ja, ich sag das nur ganz kurz, weil ich habe original in jeder Folge so viel mich über Camper schon unterhalten. Und ich hatte in der vorletzten Folge auch den Christian, der arbeitet bei Camper. Da habe ich schon so viel Camper abgearbeitet. Ich muss bei Camper mal langsam hier müssen. Deswegen, falls die Leute sich fragen, was David spielt, Camper, Punkt aus. Ja. Wenn ihr nicht Camper kennt, hört euch meine Folge mit Christian an. Da erzählt euch alles über Camper. Camper ist toll. Genau, schöne Grüße nach Recklinghausen. Ich hätte immer noch gerne Camper, aber Grüße. Das wisst ihr ja alle. Und genau, neben der Ibanez. Naja, was wollte ich sagen? Ich wollte trotzdem sagen, du als, wir haben uns viel über Gilbert unterhalten. Vielleicht kannst du es auch nicht beantworten, aber deine Top 5 All-Time Favorite Gitarristen oder Gitarristinnen.
Wow.
Ja, ich weiß. Ich weiß.
Ja, für mich meine Lieblinge, die irgendwie was ausgemacht haben. Klar, da ist der Paul Gilbert definitiv dabei. Einfach von der Art und Weise, von dem Spielen her mit dem Alternate Picking und sowas. War für mich ganz arg eindrucksvoll und bis heute immer noch.
Mal live gesehen? Ja, bestimmt, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, okay, klar. Gut.
Klasse Typ. Dann muss ich sagen, jemand, der jetzt, den ich ganz toll fand und immer noch finde, ist Alexi Lajo, Gott hab ihn selig, einfach weil er mich, glaube ich, damals als Teenager mit der Gesamtmusik, die gemacht haben, sehr geprägt und beeinflusst haben, ich das ganz toll fand früher, weil es was ganz Neues und anderes für mich war.
Ja.
Michael Ackerfeld von Opeth.
Mhm.
Einfach fürs Songwriting, der Typ und wie der singen kann und so. Ah, toll. Krasser Typ. Mhm. Wen finde ich noch richtig gut? Klar, du hast dann so Leute wie John Petrucci und sowas, die sind halt einfach in dem Sinne fast schon lebende Legenden, was sie da in dem Gitarrenbereich alles geschafft haben. Auch jetzt jemand wie Yngwie und so weiter und so fort. Ja, wenn ich jetzt nochmal. Für mich persönlich, ja. Wow. Da muss ich, glaube ich, auch sagen, mein lieber Freund, der Martin Miller ist jemand, der mich persönlich einfach nochmal sehr viel geprägt hat. Nicht unbedingt nur mit dem Gitarrenspiel, sondern als Mensch so. Und weil wir uns ja auch kennen und es dann nochmal so ein schönes Zusammenkommen war mit dem ganzen Ibanez etc. PP-Zeugs. Und das war, glaube ich, eine sehr eindrucksvolle Erfahrung und Bekanntschaft für mich. Deswegen würde ich den einfach mal dazu zählen, so als Einfluss, nicht unbedingt nur musikalisch, sondern so mental irgendwo. Ah, jetzt muss ich mal auf meine CDs gucken. Ich weiß nicht, was mir jetzt noch einfällt.
Weil das ist immer, ich weiß, das ist so eine Schrottfrage wie so, was ist deine Lieblingsfrage, was ist deine Lieblingsfarbe und dann überlegst du stundenlang und dann fragst, was ist deine Zweitlieblingsfarbe oder was ist dein Lieblingsdinosaurier, was ist dein Zweitlieblingsdinosaurier, das sind schwierige Fragen.
Auf jeden Fall sind das die Leute, die mich, glaube ich, so an die ich öfter mal denke, weißt du so, und die mich auf eine andere Art und Weise, glaube ich, berührt haben, einfach mit dem, was sie tun, auch von früher Zeit an. Und natürlich gibt es ganz viele tolle Gitarristen, die ich heute ganz, ganz, ganz toll und fantastisch finde und Musiker etc. Aber ich glaube, das sind immer die, die halt zuerst so ein bisschen aufpoppen, auch wenn es nicht unbedingt diejenigen sind, die in irgendeiner Art und Weise die allerkrassesten sind, aber die haben mich halt auf jeden Fall sehr berührt. Ja.
Ja. Ich finde aber, wie gesagt, Gilbert ist für mich ganz weit vorne bei John Petrucci. Also der hat mich bis heute nicht bekommen, der kriegt mich auch nicht mehr, weil ich auch nie Dream Theater Fan war. Ja. Der Typ kann zocken, Gottes Willen. Der hat mir zu viele Metamorphosen im Laufe der Zeit gemacht. So, deswegen bin ich mit John Petrucci nicht warm geworden. Also wie gesagt, Gilbert nach wie vor ganz weit vorne, ganz klar. Einfach was auch Mr. Big und sowas angeht, auch die ganzen Solo-Sachen von dem Typi und sowas. Racer X, Alter, richtig geil. Wie gerne ich immer noch so die erste Racer X oder die zweite auflege mit Scary Fight und sowas. Super geile Sachen. Ich muss dir mal eine lustige Story erzählen. Also eigentlich ist sie gar nicht so lustig, eigentlich ist sie eher traurig. Weil vor Jahren, als ich noch Musikshop Axel gearbeitet habe, da kam original einfach so Marco Minnemann mal rein.
Ach krass. So.
Ja. Ja, das war ziemlich geil, weil der nämlich gerade mit Joe Satriani auf Tour war. Und so, da kam der rein, der wollte sich damals eine Nash kaufen. Wir hatten im Shop Nash-Gitars gehabt, so, ne? Mhm. Und dann hat er, also ich habe hinten in der Werkstatt geschraubt und auf einmal kommt so ein Typ hier rein und steht da so Marco Minnemann so mitten so in der Türzage und sagt so, hi, ich bin Marco Minnemann. Ja. Ich wollte mal Hallo sagen. Ich so, ach krass, so, ne? Und da haben wir uns die ganze Zeit mit ihm unterhalten. Wir waren damals in einer Dreierbesetzung im Laden, meine Wenigkeit und dann noch der Dom und der andere Dom. Und dann war Marco Minnemann so freundlich und hat uns, weil der am Abend mit Joe Satriani im Bochum in der Jahrhunderthalle gespielt hat, uns einfach mal auf die Gästeliste gesetzt, ne?
Geil.
Ey, ja, und wir alle drei sind einfach nicht dahin gegangen.
Oh das nein. Ist,
weil irgendwie keiner hatte irgendwie so Zeit gehabt, so ein ey, rückblickend denke ich mir, ey, ich, also eigentlich ist das frecher geht's gar nicht mehr. Ja. Weil du, ich meine, wir reden hier von Joe Satriani so, ne? Und du wirst mal ebenso von Marco Minnemann auf die Gästeliste gesetzt. Und ich meine, wie gesagt, es ist Joe fucking Satriani. So, und das Geile ist halt immer noch, dass ich, das darf ich gar nicht zu laut sagen, Joe Satriani hat mal Werbung für Korg-Tuner gemacht. Und dann haben wir so ein Plakat von Korg bekommen, wo Joe Satriani drauf ist, mit so einer Lederjacke und mit so einem fettes Close-Up-Bild von ihm und seinem Gesicht. Und ich habe damals irgendwie in einem Anführungszeichen lustigen Moment Joe Satriani halt so ein Hitler-Schnubbi und so ein Hitler-Scheitel mit Edding angemalt und habe das fett in die Türzage geklebt. Das klebt da immer noch im Shop. Und Marco Minnemann ist natürlich daran vorbeigegangen und wird es halt gesehen haben und wird sich gedacht haben, okay. Aber der hat es trotzdem auf die Gästeliste gesetzt und wir sind trotzdem nicht hingegangen. Deswegen, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber nee, ich bin jetzt gerade auf John Petrucci gekommen, da hat mich der Typ gar nicht kickt. Ich wollte dir noch sagen, genau, Gilbert sowieso, Nuno Bettencourt ist nach wie vor, ist ja, für mich, also Nuno ist für mich einer meiner, ich habe eine signierte N4, also ist meine Traumgitarre gewesen, die habe ich immer noch und ich habe Nuno einmal getroffen 2008, da hat er mir, also hat mir die ganze Band meine N4 signiert.
Ja.
Und ich habe Nacktfotos von den Typen, die Story muss ich auch noch erzählen. Das tut mir auch unglaublich leid, das war irgendwie vor ein paar Jahren, war ich beim Zahnarzt und dann habe ich irgendwie gewartet, bis ich drangekommen bin und dann habe ich Instagram gecheckt und da stand, waren einfach auf dem offiziellen Nuno Bettencourt Channel von Nuno Bettencourt selber halt so krasse Nacktbilder. So, zum Beispiel, wie Nuno Bettencourt komplett nackt vorm Spiegel steht, so, und dann mit der Caption darunter, Happy Birthday to this 50-year-old body. Und ich so, ich hab, ey, geistesgegenwärtig, ich wusste sofort, okay, sein Channel wurde gehackt oder sein Handy wurde gehackt und deswegen hat da irgendeine random Person jetzt Nacktfotos von Nuno Bettencourt so eine ganze Serie hochgeladen und ich habe die einfach gar, ich habe gar nicht nachgedacht, ich habe einfach von allen sofort Screenshots gemacht, einfach richtig schlimm, also warum auch immer, und auf jeden Fall hat dann Nuno Bettencourt natürlich dann selber irgendwann die Fotos gelöscht, hat so eine fette Entschuldigungs so ein Entschuldigungspost gemacht, von wegen, ne, dass ihm das leid tut, dass sein Handy gehackt worden ist und so weiter und so fort. Ich muss nur sagen, nach wie vor an der Stelle, ganz objektiv, Nuno Bettencourt kann nicht nur krass Gitarre spielen, der Typ ist auch noch mit anderen Dingen gesegnet, so, das möchte ich an der Stelle nochmal hier immer sagen, so. Ne? Ey, ja, du. Aber ey, das ist, wie gesagt, wir haben jetzt auch schon, ist ja auch schon spät, das ist nur so eine kleine Randnotiz, weil
es ist,
ja auch
ist immer schön, wenn man einen großen C hat.
Ey, natürlich so, deswegen. Dafür ist er relativ klein. Also Nuno Bettencourt jetzt. Ja, das, ja. Der, also der ist so, der, also wenn du 1,90 bist, der Typ ist fast einen Kopf kleiner als ich. Und ich bin so 1,84, 1,85. Ja. Also der ist, aber der Typ kann zocken. Alter, kann der Typ zocken.
Ja.
So, das ist unglaublich. Und deswegen ist Nuno Bettencourt für mich immer noch so, der Typ kann tief eine Gitarre hängen haben, der hat geile Soli geschrieben, ist ein echt geiler Komponist, kann gut singen.
Ja.
Deswegen Nuno Bettencourt ist Dime McDarrell, auch nach wie vor, Killer-Metal-Gitarrist. So, das sind so meine, aber die ändern sich auch also ganz oft, aber die würde ich schon immer in dem Abendzug noch sagen.
Toll.
Ey, David, ey, danke. Also ich moderiere jetzt hier mal so ein bisschen ab. Ich fand den Talk ultra, ich habe ultra viel Bock gehabt. Also wirklich, ich fand es ultra schön. Geil.
Freut mich.
Ja, wirklich. Ich auch. Und ich weiß auch, dass die Folge gut ankommen wird. Das kann ich dir jetzt schon sagen.
Ach, toll.
Das, ja, und
dann guckt alle mein Instagram an.
Ey, David, du kannst dir vorstellen, ich mache, die Folge kommt natürlich jetzt schon direkt nächste Woche raus, also wie Leute halt schon hören, jetzt heute, ich verlinke dich überall und wie das immer so ist, schreibe einen netten Text für dich und so und mache ganz viel Werbung für dich.
Toll, ja, natürlich.
Nein, aber auch wirklich, aber ey, ohne Scheiß nochmal so ganz am Ende und das meine ich wirklich so, echt richtig guter Gitarrist, finde ich richtig geil.
Danke.
Und mich freut das auch sehr, dass das auch so zurückkommt quasi, dass du das so, also das, was du da reingesteckt hast, einfach auch Früchte trägt. Das meine ich ganz, ganz ehrlich.
Ja, da freue ich mich auch drüber, ja.
Danke. Ey, das ist, umso besser. Ey, deswegen an die Leute da draußen, freut euch, dass jetzt Pauls Guitarcast gerade im wöchentlichen Rhythmus wieder stattfindet. Ich weiß nicht, wann wir uns das nächste Mal wieder hören. Ich hoffe aber ganz bald. Und habt viel Spaß mit dieser tollen Folge mit David Schneider von The Butcher Sisters. Checkt seine Seite aus, checkt die Band aus. Und wenn ihr Bock auch auf eine Lesson zum Beispiel habt, David, das bietest du doch auch an, ne?
Auf jeden Fall, ja, groß.
Also
viel Zeit, Großteil meiner Zeit geht in Unterrichten. Auf jeden Fall. Na, glaube ich, da bin ich sehr gut drin.
So, deswegen, also wenn ihr Bock echt auf eine richtig geile Lesson mit David Schneider habt und Bock auf 80s Shreds oder generell auf Gitarre habt, so macht das. Und ansonsten, wir da draußen, wir alle, wir hören uns vielleicht nächste Woche, vielleicht übernächste Woche wieder. Spielt Gitarre, macht die Gitarre kaputt und bringt sie danach im Pauls Repair Shop, eure Gitarrenwerkstatt des Vertrauens. Und bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.
Tschüss. Dieser Guitarcast wurde dir präsentiert von Pauls Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.